Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat, SEO at its best.
Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen sonnigen Berlin ist Jens Hautrat und Lisa muss ich leider entschuldigen lassen, sie ist nämlich krank, aber wir haben natürlich eine super Gästin, um das hier korrekt zu sagen, ist Gästin das richtige Wort dafür, kannst mich ja gleich nochmal berichtigen, also zumindest Beatrice Köhler hier, weil wir uns heute über Local SEO und auch Local SEO als Agenturleistung unterhalten wollen. Willkommen Beatrice.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und schöne Grüße aus dem ebenfalls sonnigen Nürnberg.
Ach, das ist ja auch eine sehr schöne Stadt.
Und ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wie man Gäste gendert. Fasse mich zwar sehr viel mit dem Thema Gendern und mache das auch sehr gerne und sehr viel und sehr ausführlich, aber Gäste ist, glaube ich, so ein Streitwort. Also ich habe kürzlich mal einen Podcast gehört, da hieß es heißt Gästinnen tatsächlich. Also es gibt die Gäste und die Gästin, aber das ist aus dem deutschen Sprachgebrauch wohl verschwunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Podcast das war, aber da waren zwei Damen, die sich darauf spezialisiert haben, zu gendern in den Texten.
Ich finde das ein spannendes Thema auch. Also ich versuche das ja auch zu machen. Ich bin aber noch am Üben, also so 50% kriege ich hin und 50% verpeile ich es noch auf mein Haupt, aber ich übe da noch.
In der schriftlichen Sprache klappt es bei mir schon ganz gut. Mündlich ist nach wie vor eine Umstellung, ja.
Ja, wir haben es auf der Webseite probiert, aber auch da nur bei der Hälfte dann wieder vergessen. Oh. so umgewöhnt dauert einfach. Weißt du, ich meine, es lohnt sich ja, ich finde das ja alles richtig. Man muss sich halt wirklich immer an den Haaren ziehen, wie bei allen Veränderungen, die man so im Leben durchgangen hat, mit allem möglichen, wenn man sich irgendwie ändern wollte, das dauert immer ein bisschen.
Das ist so, ja, das ist so.
Genau. Exakt, cool. Aber kommen wir kurz zu dir. Kurze Vorstellung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also bist ja schon mal hier zu Gast gewesen und zwar bei so einem Campix-Rückblick, seitdem aber auch sehr aktiv gewesen mit virtuellen SEO-Stammtisch, mit diversen Vorträgen und auch sonst im Social Media sehr aktiv, aber trotzdem könnte ja irgendeiner dich noch nicht kennen, deswegen vielleicht so ein paar Worte zu dir, was du machst, wie man dich erreichen kann, wenn man dich erreichen möchte.
Ich muss mir abgewöhnen zu nicken in einem Podcast, ne? Das ist so, dass es mir gerade auffällt. Ja, gerne. Also Beatrice Köhler hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin Inhaberin bzw. Geschäftsführerin der Kampagnenreiter GmbH. Wir haben uns auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert, speziell da auch nochmal auf lokale Suchmaschinenoptimierung und auf SEO für kleine, nischige Online-Shops, also nicht diese riesigen, großen Dinger, sondern Online-Shops, die so, ich sag mal, bis zu 500 bis 1000 Produkte haben und auch in kleineren Nischen dann eben unterwegs sind. Aber für mich persönlich ist tatsächlich das Thema Local SEO mein Lieblingsthema, mein Steckenpferd. Kommuniziere aktuell sehr, sehr viel mit dem Google Support bezüglich Google Business Profilen. Es hat, glaube ich, allein diese Woche in Summe schon 15 Arbeitsstunden gekostet, dort auch nur ansatzweise Ergebnisse zu erzielen. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Wie du schon gesagt hast, ich bin selber viel als Speakerin auch noch unterwegs, also viel in Anführungsstrichen. Ich finde, es ist viel, andere sagen, boah, ist total wenig. Aber ich habe so im Schnitt einmal im Monat habe ich irgendwo einen Vortrag, sei es jetzt online, sei es auf einer Konferenz, sei es bei einer IHK, bin da sehr engagiert, gerade speziell für das Thema Local SEO, weil ich das total wichtig finde, gerade für kleinere regionale Unternehmen. Das ist ein mega wichtiges Thema und wir reden ja heute auch so ein bisschen darum, wie wir das ins Agenturgeschäft integrieren können. Ich bin fest davon überzeugt, dass genug lokale SEO-Kunden für uns alle da sind, weil der Bedarf immens ist. Also, jo.
Absolut, also wir sind ja wenig unterwegs, außer für uns selbst. Doch, wir haben es teilweise, weil wir Filialisten haben, das ist natürlich auch immer ein Thema. Aber das so jetzt so für den Einzelfall, das haben wir da eigentlich nicht drin. Und bei den anderen hast du dann eher so interne Workflow-Themen. Ja, also, und bist du ja bei Yext und Uber oder wie auch immer diese ganzen Menschen heißen und versuchst da irgendwie so. Antworte doch mal, wenn da Leute was reinschreiben. Sehr
nett. Also Wir haben tatsächlich auch ganz unterschiedliche Kunden. Wir haben so den klassischen Klein- und Einzelunternehmer mit einem Standort und die Unternehmerin. Wir haben aber auch Unternehmen mit bis zu 1000 Standorten, also die aber eben auch Local SEO brauchen, so wie du gerade sagtest, Filialunternehmen, Franchise-Unternehmen, für die ist Local SEO total spannend. Und das vergessen viele Agenturinhaber und Inhaberinnen immer, dass es eben nicht nur der kleine Maler von nebenan ist, der Local SEO braucht, sondern dass es eben auch die großen Filialisten sind und die großen Franchise-Unternehmen, die eben auch Local SEO brauchen und die dann halt Hunderte oder teilweise Tausende von Standorten haben in Deutschland und Europa, also oder vielleicht auch in Übersee, wobei wir nur den deutschsprachigen Raum machen. Und das vergessen immer ganz viele, wo ich sage, die sind auch noch da.
Ja, ich hatte ja mal so einen lustigen Fall, weil wir hatten die Steigenberger und die hatten ja ein Hotel in Hurghada, das habe ich per Zoom nicht verifiziert bekommen, weil die immer diese scheiß Verifizierungspostkarte weggeworfen haben.
Ja, kenne ich. Passiert auch in Krankenhäusern gerne.
Genau, und da habe ich schon gesagt, können ja einen Deal machen, ich fahre einfach runter nach Hurghada und gucke jeden Tag die Post an, bis sie da ist und nehme sie dann mit zurück, wollten sie aber nicht bezahlen.
Komisch, verstehe ich gar nicht.
Verstehe ich auch nicht.
Ich hätte es gemacht, also ja, nehme ich bestimmt.
Ja, aber das sind so die Sachen, die man da dann mal so hat. Aber jetzt generell, wie gesagt, bei uns passiert es eher so, weil wir sowieso mit drin sind. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie ein Offering mit irgendwie, wir machen dies und das, sondern im Grunde genommen passiert das bei uns aus dem Standardgeschäft raus. Also wir sind irgendwo drin, da stellen wir fest, huch, da gibt es ja eine ganze Menge Filialgeschäft. Dann ist es natürlich sofort ein wichtiges Thema und man kommt da rein, aber du findest jetzt dazu wenig auf unserer Webseite oder so, weil wir da kein Offer haben, um mit dem Thema reinzukommen. Wie findest du, also findest du über Local-Angebote zur Optimierung direkt Neukunden? Also ist es so, und wenn ja, wie wichtig ist das in deinem sozusagen Portfolio, was Leute reinbringt?
Also ja, was aber auch an meinem Engagement liegt, weil ich viel unterwegs bin und weil ich präsent bin, das hat so Schattenseiten und Sonnenseiten. Also die Schattenseite ist, es ist dann auch an mich als Person gebunden und nicht an die Agentur, weil die Kontakte kommen eben über mich und die Akquise kommt auch über mich. Und die Sonnenseite ist halt dadurch, dass die Positionierung so ist, wie sie ist, kommen die Anfragen zu uns und wir nicht zu den Anfragen. Also wir haben jetzt nicht viel die größeren Unternehmen, wir haben hier in Nürnberg auch ein großes Local-Business-Unternehmen, kann man ja mal einen Namen nennen, das Zellwerk. Die haben halt riesige Kolonnen von Außendienstmitarbeitern, die durch Deutschland ziehen und Kunden akquirieren. Das haben wir nicht, weil wir einfach aufgrund der Speaker-Tätigkeit und der Vorträge und der Fachartikel sehr stark in die Kundenakquise dann noch reingehen an der Stelle. Wie gesagt, hat Vor- und Nachteile, wenn das so an eine Person gebunden ist, wenn ich mal wegbreche, meine Stimme verliere, nicht mehr speaken kann, dann ist halt ein bisschen ungünstig. Aber das wird ja nicht passieren. Insofern ist alles fein. Also ja, die Kunden kommen aktiv auf uns zu. Und dann haben wir sehr viel Empfehlungsgeschäft tatsächlich von den Kunden, die wir betreuen, dass die dann in irgendwelchen Netzwerken aktiv sind und dann über diese Netzwerke uns dann weiterempfehlen. Also ich nehme mal ein Beispiel, wir haben eine osteopathische Praxis in Wiesbaden und über diese osteopathische Praxis kommen dann halt wiederum Empfehlungen, auch aus dem Osteopathie-Umfeld, die dann, da ist die Chefin wiederum sehr engagiert im Osteopathieverband und darüber kommen dann Empfehlungen rein. Also wir haben wirklich sehr viel Empfehlungsgeschäft im Bereich Local SEO, weil die Leute einfach zufrieden sind. Also ich glaube, das ist der Kern. Gerade als Local SEO Agentur oder als Local SEO Dienstleister muss man einfach abliefern, weil da sonst ganz schnell so die Meinung aufkommt, ja nee, SEO hilft ja nicht. Bringt alles nichts, bringt uns keine neuen Kunden, bringt uns nicht mehr Sichtbarkeit und deswegen muss man als Local SEO Agentur einfach abliefern oder auch als Local SEO Freelancer. Also ich habe als Freelancerin angefangen und habe dann die Agentur gegründet und du musst einfach liefern. Das fällt bei Lokalen schneller auf. Für die sind einfach 3.000 Euro deutlich mehr Geld als für einen BMW oder für einen Audi oder die weinen nicht über 3.000 Euro, ein Lokaler schon.
Ja, wobei 3.000 pro BMW-Händler nehme ich dann auch.
Ja, ne? Ja. Du weißt, was ich meine, ne?
Genau. Genau, ja, aber das ist das Thema. Du hast gerade gesprochen, also jetzt habe ich gleich zwei Sachen im Kopf, aber gehen wir erstmal zu da ein. Es gibt ja diese großen ich nenne sie mit Absicht Buben da draußen, weil das ungefähr meiner Wertschätzung dieser Menschen entspricht.
Mhm. Die, ich möchte mich dazu nicht äußern.
Genau, die ja, sagen wir so, einen gewissen Vertriebs-Overhead haben, so irgendwie gefühlt 60 oder 80 zu 20, so 80% Vertrieb, 20% irgendwelche arme Menschen, die was tun müssen. Und die kommen ja dann immer mit so Special Offers, die ja relativ monatlich überschaubare Beträge sind. Dafür knebeln sich ja halt gleich irgendwie für 12 oder 24 Monate und machen dann halt so 4 Klicks am Anfang und dann die restlichen Monate nichts. Also so ungefähr ganz grob funktioniert das Geschäftsmodell.
Ja, und optimieren, ob kleine Keywörter, nach denen keiner sucht. Entschuldigung, dass ich dir dazwischen geredet habe.
Genau, exakt. Aber das ist halt so etwas, du kommst halt hin und du hast halt natürlich, da gehören ja auch einige zu den Telefonbuchverlagen dazu, also die haben ja sowieso dann diese Vertriebsmannschaften, die irgendwas verkaufen oder steht irgendwie, das kommt im Pricing dann auch immer so wie früher ein Listing in den gelben Seiten, also kommt das Ganze ja irgendwo her, also da muss man, das wissen die auch selbst. Die Frage ist natürlich, also wir wissen natürlich, dass es nicht reicht, weil ich kann ja Änderungen machen, dann werden sie vielleicht nicht angenommen, da muss man, wie du schon gesagt hast, mit gucken, ob man mit Google irgendwie jemand befindet, der mit einmal Muße hat zu reden, was auch anstrengend ist, oder man probiert halt noch auf 3 andere Sachen, ein bisschen gucken, wie das Konkurrenzfeld, also da ist einfach mehr zu tun und über die Zeit, wenn das dann funktioniert, kommen Kommentare rein, da muss man sich mit denen auseinandersetzen oder am besten dem Kunden beibringen, wie man sowas sinnvoll macht, dann ist es ja noch besser und wesentlich authentischer. Aber was halt anfällt, also das einfach steht mehr hinten dran, als da verkauft wird. Das weiß jetzt allerdings der nicht, der da reinkommt. Also wie stark kriegst du, also wenn du solche Überempfehlung bekommst, hat man ja nicht das Problem, das ist schön, wenn du Überempfehlung kommst, dass man groß über den Preis reden muss. Also die hören einem zu, was zu tun ist und sind bereit anzuhören, was da hinten dran steht. Ja. Kriegst du aber trotzdem das Problem, dass die dann bei dir irgendwo sind und dann so Angebote reinflattern, die irgendwie wesentlich günstiger sind und dann fragen, warum?
Ja und nein. Also tatsächlich sind die Angebote nicht wesentlich günstiger, weil ja die großen Unternehmen, also die Diskussion haben wir intern relativ häufig, stellen wir jetzt eine Vertriebsmannschaft ein oder lassen wir es, weil ich immer sage, wenn wir eine Vertriebsmannschaft einstellen, dann leidet unsere Qualität am Ende des Tages, weil die vielen Vertriebler und Vertrieblerinnen ja dann auch bezahlt werden wollen. Also es ist tatsächlich gar nicht so, dass die Großen vermeintlich günstiger sind. Das ist so das Erste, aber was wir natürlich auch häufig bekommen, wenn dann die Empfehlung reinkommt, dass die dann bei einem dieser Anbieter waren. Und das müssen gar nicht die Großen sein. Es können auch kleinere Agenturen oder Freelancer, Freelancerinnen sein, die sagen, ach Mensch, Logisio ist total einfach, machen wir jetzt auch, setzen sich aber nicht mit dem Thema auseinander, wenn man viele Bereiche aus der allgemein großen Suchmaschinenoptimierung nicht auf Logisio 1:1 übertragen kann. Und dadurch entsteht dann Frustration auf allen Seiten. Und ja, die wir dann von den Größeren übernehmen, die Kunden, die sagen in der Regel schon, oh, ich weiß überhaupt nicht, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Also wir reden da auch ein Stück weit von Phlegmatismus bei lokalen Unternehmen. Also das ist das, was ich häufig beobachte, dass dann die Kunden 3-4 Jahre da bleiben, sich immer wieder vertrösten lassen und erzählen lassen, ja, wird schon besser, SEO braucht. Und dann erst nach 3-4 Jahren die Reißleine ziehen, wenn sie genug investiert haben und zu wenig rausbekommen haben. Also habe manchmal so das Gefühl, entweder wird sofort wieder gekündigt und sofort gewechselt, was ich persönlich ja dann sehr begrüße, wenn jemand unzufrieden ist. Oder die Sache wird ausgesessen oder es werden immer wieder die Kündigungsfristen verpasst, weil sich die Verträge automatisch verlängern. Also wenn dann 12 Monate oder 24 Monate abgeschlossen, dann verlängert sich das automatisch. Ist natürlich, wenn ich jetzt aus Agentursicht rangehe, total gut. Wir haben auch 12 Monatsverträge, die sich in der Theorie auch automatisch verlängern. Nur, dass wir 6 Wochen vorm Kündigungstermin dem Kunden eine Nachricht schicken und sagen, hey, hör zu, wenn du jetzt nicht kündigst, verlängert sich der Vertrag automatisch. Also da wird viel ausgesessen und am Ende des Tages sind die nicht günstiger als wir. Also ja, wir haben andere Stundensätze, das ist so. Wir sind aber auch absolute Experten auf dem Gebiet und deswegen haben wir sie. Aber wir arbeiten effizienter und haben ja diese Vertriebsmannschaften nicht hinten dran, die wir noch zusätzlich bezahlen müssen. Da fließen ja teilweise Provisionen von bis zu 60% für die Vertriebler. Und was soll denn dann beim SEO noch übrig bleiben, ja, wenn ich ein Paket für, keine Ahnung, 600 Euro verkaufe, aber davon gehen 60% an den Vertriebler, freut sich zwar der Vertriebler, aber was soll denn der SEO denn noch machen? Also ich kann ja für die paar Kröten, die dann noch übrig bleiben, nicht mehr viel machen, außer immer mal wieder automatisierte E-Mails rausschicken und nett lächeln. Mehr geht ja dann nicht mehr.
Das ist spannend. Ganz kurz, wenn du sagen magst, wie ungefähre Größe deines Unternehmens?
Wir sind jetzt zu viert, suchen aktuell aber auch wieder. Also ich denke mal, so in 2 Monaten müssen wir neu einstellen. Außer unsere Werkstudentin, die wir haben, geht in Vorzeit über. Die ist gerade so in der Endphase ihres Studiums. Das würde mich sehr freuen. Dann suchen wir nur noch eine Teilzeitkraft jetzt in den nächsten 2 Monaten zur Neueinstellung. Ich denke, wenn die Aufträge weiter so wachsen, wovon ich nahezu ausgehe, werden wir spätestens im September wieder einstellen, sodass wir am Ende des Jahres zu 6 sind. Ich mag diesen organischen Wachstum sehr gerne. Und ja, ich bin nicht auf Teufel komm raus. Also, als Agentur sind wir noch recht frisch unterwegs, seit September letzten Jahres. Und davor war ich als Freelancerin. Und wir haben halt noch einen Stall von Freelancern, mit denen wir arbeiten. Ja. Wenn Spitzen da sind, Analysen da sind. Auch im Loki-SEO werden ja Analysen gemacht. Dann arbeiten wir mit einem Stall von Freelancern zusammen, arbeiten auch mal mit einer Textagentur zusammen, weil wir ja auch gar nicht alles selber einstellen können. Funktioniert ja nicht. Also,
ja, gewisse Fähigkeiten kriegt man erst mit einer gewissen Größe, weil sonst die Auslastung nicht hinkriegst. Also das kenne ich ja auch.
Also wir sind selber noch relativ klein, wachsen aber kontinuierlich und ganz entspannt tatsächlich.
Ja klar, nee, aber ich sehe das ja bei uns, wir bin ja ähnlich schnell, gemütlich vor uns hin gewachsen. Wir sind jetzt 18, also alles fein, nach 5 Jahren, also jetzt auch nicht hier so Hockeystick-mäßig durch die Gegend gefahren, aber auch, weil ich persönlich jetzt auch keine Lust habe, einen Stall von Mitarbeitern zu managen. Also das ist dann auch, also großen Respekt für Leute, die das können. Ich wüsste nicht, wie ich die Qualität halten soll. Wir stellen ja auch sehr, sehr selektiv ein. Und da hat man genau die Probleme. Ich meine, wenn man dann größere Sachen sieht, was hier die Kollegen von Pika ist und sieht dann, was die mit seinen Präsentationen sieht, guck mal, die können sich halt auch ein bisschen Leute für Form und Farbe in den Präsentationen leisten. Das kann ich nicht, deswegen sieht es immer aus wie Augenkrebs, aber egal. Weißt du, also das ist halt sozusagen einfach das Thema, aber andererseits hatte ich jetzt auch keine Lust, 150 Leute zu führen.
Also was das Thema Präsentation angeht, hatte ich letztes Jahr ein schönes Coaching mit der Sarah Weidnauer. Die hat mir ein bisschen was erzählt. Seitdem merke ich immer, wenn ich rückfällig werde und meine 90er-Jahre-Präsentation wieder auspacken möchte und dann überarbeite ich wieder alles. Und was das Thema Führung angeht, hast du vollkommen recht. Also ab einer bestimmten Größe wird es schwierig. Ich schaue jetzt schon bei denen, die wir jetzt als erstes einstellen, ob die menschlichen Fähigkeiten haben, dann auch ein Team zu führen, weil ich einfach sage, die jetzt dazukommen, sind potenziell auch die nachher Mitarbeiterverantwortung übernehmen werden oder fachliche Verantwortung übernehmen werden. Aber ja, ist ein Riesenthema. Aber wir machen uns jetzt schon Gedanken drum, weil wir einfach wissen, dass wir weiter wachsen. Wir müssen uns jetzt Gedanken drum machen, weil wenn ich irgendwann 10 Leute habe und sage, oh, jetzt brauche ich jemanden von euch, der hier mein Team leitet, dann habe ich ein Problem, wenn ich die Leute nicht schon ausgesucht habe.
Ja. Absolut. Ja. Absolut. wie gesagt, qualifizierte Mitarbeiter, hast du gerade gesagt, ist ja auch eine spannende Frage, wie findest du die?
Ja, gar nicht, ne? So wie alle in der Branche gar nicht. wir bilden sie selber aus. Also Wir haben ein Weiterbildungsprogramm erstellt, wo teilweise Kurse von mir mit dabei sind, wo jetzt durch die AFS-Akademie ein großes Programm mit dabei ist. Also wir bilden selber aus mit Unterstützung von Weiterbildungsanbietern. Und ich achte darauf, wenn die Leute Kurse besuchen, Webinare besuchen, Konferenzen besuchen, dass sie dann auch Themen sich anhören, gerade bei den Kursen, die sie dann im Job auch anwenden können, damit sie gleich in die Praxis reinkommen. Wir sind halt eine SEO-Agentur. Was bringt es, wenn meine Leute auf eine Ads-Schulung gehen? Es ist ganz nett, dass sie reinhören und dass sie wissen, was los ist und dass sie da auch mitreden können, gerade wenn man mit anderen Agenturen oder mit Freelancern und Freelancerinnen zusammenarbeitet. Aber wir machen dann eine sehr zielgerichtete Ausbildung und an diesen Ausbildungszielen ist auch das Gehalt gekoppelt. Also wir sind da sehr transparent unterwegs. Wenn halt ein bestimmtes Ausbildungsziel erreicht wurde, kommt die nächste Gehaltsstufe. Und so ist auch jeder ein Stück weit seines Glückes Schmied. Wenn jemand Bock hat, sich weiterzubilden oder sich nicht die Zeit dafür nimmt. Also es wird während der Arbeitszeit kann das gemacht werden. Wir haben 10% des Zeitkontingents, was für Weiterbildung innerhalb der Arbeitszeit investiert werden kann. Das sind halt pro Woche 4 Stunden. Ich finde, das ist gar nicht so wenig bei einem Vollzeitjob. Und wenn sie dann in ihrer Freizeit noch engagiert sind und sagen, ich mache noch mehr, ich will schneller vorankommen, wird es dann auch entsprechend honoriert, weil sie dann früher in die nächste Gehaltsstufe reinkommen. Haben wir lange drauf rumgedacht, habe auch diverse Gespräche geführt, gerade auf dem letzten UMT, wo mir auch ein Agenturmitarbeiter davon erzählt hat, dass sie das bei denen so handhaben. Und ich fand das total spannend und wo sagt, wir bilden hier selber aus. Die Fachkräfte liegen nicht auf der Straße rum. Man kann jetzt auch nicht an irgendeinen Baum gehen und sie runterpflücken. In anderen Agenturen abwehren macht auch nicht so viel Sinn, weil macht man sich ein bisschen unbeliebt in der Branche. Möchte ich eigentlich nicht. Ich bin total gerne auf Konferenzen unterwegs. Aber wenn ich dann das in Agenturen nur Mitarbeiter hole, ist ein bisschen doof. Also habe ich keine Lust zu. Und wir bilden selber aus. War die einfachste Lösung. Ob es funktioniert, wird erst die Zeit zeigen. Also,
ja. Nee, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Also wir strauchen damit etwas. Wir haben auch schon alles Mögliche probiert. Jemand war ja auch mit Stefan, Johannes und sowas lange genug Dozenten an der Hochschule. Also haben theoretisch alles. Das Problem ist halt, dass unsere Kundenstruktur eine brutale Expertise voraussetzt. Mhm. Weil wir halt eben jetzt wenig überschaubar große Seiten haben. Also wenn du dann ankommst und sagst, wie crawle ich jetzt 13 Millionen URLs? Und der Rest sagt, oh, mache ich auch ständig. Und sagt, okay, also du hast also so einen riesen Gap, zwischendrin. Ja. Oder wir müssen jetzt mit der Chefredaktion von XYZ ein Konzept, du hast auf jeder Ebene so hohe Flug, dass wir sagen, okay, Grundausbildung bis zu dem, wo wir sind, das ist halt ein riesen Gap zwischendrin, wo wir immer nicht wissen, wie kriege ich jetzt jemanden von einem Junior-Level, also es fällt immer was ab, wo du zuarbeiten kannst, aber dann auf das strategische Niveau, weil wir oft auf so entweder strategischen oder sehr technisch tiefen Ansprechbereichen unterwegs sind, da tun wir uns gerade echt schwer, weil wir halt so wenig von den Kunden haben, an denen man sich so hocharbeiten kann, dass es immer komplexer wird. Und sonst ist halt einfach Theorie zu Praxis.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das Thema haben wir bei den Analysen. Wir sind im Moment nach wie vor Chefsache, weil die Fähigkeiten noch nicht da sind im Team. Was wir aber zum Beispiel gerade tun, ist, dass wir alle Analysen zerpflücken und sagen, okay, welchen Teilbereich dieser Analyse kann jemand anderes machen? Also so dieses klassische Screaming Frog anwerfen, Dateien exportieren. Das muss ich nicht selber machen. Das kann auch jemand anders machen, der im Zweifelsfall auch gar nicht weiß, was er da tut. Der muss halt den Screaming Frog bedienen, Keywörter anlegen in unserem SEO-Tool, damit man ein Position-Tracking durchführen kann. Also wir dröseln das gerade auf, wo wir sagen, okay, was ist wirklich Expertenthema, was ist Junior-Thema und was kann eigentlich jeder machen?
Genau, und da hatten wir das Problem, als wir angefangen haben hier mit 4 Leuten, ich bin ja aus einer, ich weiß vielleicht keiner, ich war schon mal in einer anderen Firma, also saßen wir hier zu viert und haben gesagt, okay, jetzt sind wir erstmal 4, es kommen Sachen rein und wir haben auch gar kein nichts Neues und dann hatte ich halt hier nur Nerds.
Ja, das ist auch lustig. So.
Und dann passiert halt Folgendes, dass wir gesagt haben, weißt du was, ich brauche dafür gar keinen Mensch, wir automatisieren den ganzen Scheiß weg. Bam, da darf ich, sitzen wir später da und sagen, scheiße, jetzt haben wir diese ganzen Tätigkeiten, mit denen wir es mal gelernt haben, gerade alle wegautomatisiert. Du kriegst jetzt die Ergebnisse von solchen Sachen, du musst drüber nachdenken, hast aber nicht mal selber erhoben. Weißt du, weil genau diese Sachen, und dann dachte ich, das war schon geil, weil kamen wir ziemlich weit mit überschaubaren Manpower, jetzt haben wir uns aber irgendwie selber in den Fuß geschossen.
Ja, und vor allem, wenn du viele Dinge automatisierst, siehst du ja währenddessen Dinge nicht, die dir sonst auffallen würden. Also, ich nehme mal ein Beispiel, wie oft fällt es bei der Analyse der Teiltür und der Meta-Description auf, dass da irgendwie doppelte Teiltür und Description sind, aber dass das eigentlich keine doppelten Teiltür und Description sind, sondern dass es doppelte URLs sind.
Wir haben es gut weg. Also das, genau darauf haben wir ja alles getrimmt. Genau all diese Fehler werden ja dann, also das ist ja, das kriegt sie aus dem Screaming Frog auch nicht so trivial raus, aber das Ganze haben wir ja schön, also da haben wir von Neiben Workflows oder R-Skripte oder Python, je nachdem, wer es gerade und wie gebaut hat, da schmeißt er dann ein Screaming Frog raus und dann brutet er rum und führt es schön zusammen. Allein schon solche Sachen wie Non-Indexable, gibt es ja verschiedene Arten. So, ich will aber, ist mir aber fast egal, ich will erstmal, also so, was normalisierst du und was dröselst du halt wieder auf? Ja. Und so, aber da steckt halt so viel Wissen drin, in diesen ganzen einzelnen Prozessschritten, die da durchlaufen. Na egal, wir kriegen es irgendwann hin. Wir kommen jetzt vom Thema weg.
Entschuldigung.
Nee, war ja, ist ja auch spannend. Ich hoffe auch für die Zuhörer.
Ich soll sie vorspulen.
Genau. Zum Local. Ich habe jetzt ja erstmal zwei verschiedene Destinationen. Ich habe erstmal das Google My Business Profil und der Regel ja, also wenn ich ein Einzelgeschäft bin, meine Website, die dann auf den Ort ausgerichtet ist, oder ich habe eine lokale Landingpage. Wie geht ihr an diese unterschiedlichen ran? Was bildest du lieber auf der einen, was lieber auf der anderen Stelle quasi ab? Und
als erstes, Jens, muss ich dich korrigieren. Das ist das Google Business Profil.
Ja, genau. Vielen Dank. Ja, ich bin alt. Ich habe da schon so viele Namen.
Das hatte schon so viele Namen. Aktuell ist es das Google Business Profil. Genau. Aber Google My Business ist ja jetzt ganz wichtig, dass wir trotzdem auch über die Transkriptionen gefunden werden, weil viele suchen ja trotzdem noch danach. Insofern kann man ja Google My Business gar nicht so oft erwähnen an der Stelle. Ja, ich möchte sogar noch einen dritten Punkt ergänzen. Also wir haben einerseits das Google Business Profil. Das ist je nach Branche, in der sich der Kunde bewegt, das Wichtigste tatsächlich. Behaupte bei einigen Branchen sogar, dass es noch wichtiger ist als die eigene Webseite. Gerade wenn ein begrenztes Budget nur da ist, dann sage ich branchenabhängig, hey, investiere erstmal nur ins Google Business Profil, Webseite kann später nochmal kommen. Also typische Beispiele dafür sind Handwerker. Alle möglichen Arten von Handwerksbetrieben, die brauchen in der Theorie keine Webseite im ersten Schritt. Also sie sollten dann irgendwann mal eine kriegen, aber im ersten Schritt ist das Google Business Profil das Wichtigste. Dann kommt natürlich die Webseite dran, lokal ausgerichtet natürlich, also nicht irgendwie so, ich nenne mal ein Beispiel, ich hatte vor 3-4 Jahren mal ein Rohrreinigungsunternehmen. Dieses Rohrreinigungsunternehmen hat auch hervorragend auf der Webseite kommuniziert, dass sie Rohre reinigen und dass sie ein Rohrreinigungsunternehmen sind. Aber es wird nirgendwo ersichtlich, wo. Also die haben bundesweit auf Rohrreinigungsunternehmen tatsächlich auch gerankt und haben auch bundesweit sehr viele Anfragen bekommen. Aber die konnten sie halt alle nicht bedienen, weil sie ihren Standort nur in Frankfurt am Main hatten. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann drüber schmunzeln kann und dann baut man halt 2, 3, 5 Mal das Wort der Stadt noch ein bisschen ein und da kommen natürlich noch andere Dinge dazu. Ne? Aber eine lokal ausgerichtete Webseite ist wichtig und dann auch nicht den großen Bauchladen nur auf der Startseite, sondern wirklich mit Unterseiten arbeiten, mit einzelnen Produkten, Dienstleistungen arbeiten, die angeboten werden. Das Local Business Markup raufsetzen nach schema.org, also wirklich technisch sauber arbeiten, inhaltlich sauber arbeiten. Man kann auch im Local SEO mit EDF-Optimierungen arbeiten, was den Content angeht, sollte man auch tun. Aber auch hier ist es branchenabhängig, wie sinnvoll es ist. Also wir arbeiten total gerne mit Termlabs. Ist meiner Meinung nach auch so, dass das nach meiner Auffassung eines der besten Tools für Content-Optimierung. Aber wenn ich in einer Stadt nur 3 Wettbewerber habe, dann bringt mir diese TF-IDF-Analyse relativ wenig. Da muss ich halt einfach nur guten Content schreiben, wo der nutzerorientiert ist und nutzerzentriert ist. Und das ist zum Beispiel das Schöne am Local SEO. Ich kann sehr nutzerzentriert unterwegs sein. Auch hier nicht in allen Branchen, wenn ich jetzt irgendwie eine Stadt wie Berlin habe, wo 500.000 Versicherungsmakler sind, dann kann ich nicht nur nutzerzentriert sein, dann muss ich auch auf SEO achten bei der Texterstellung, das ist so. Und dann noch der dritte Punkt, das sind nämlich die ganzen anderen Branchenbuchverzeichnisse. Wir haben im deutschsprachigen Raum haben wir mittlerweile so um die 80 Branchenbuchverzeichnisse, die tatsächlich dabei helfen, wenn ich als Unternehmen dort platziert bin, dass ich bessere Rankings abgreifen kann. Also kein Mensch ruft diese Branchenbuchverzeichnisse auf, also GoLocal vielleicht. Und wenn ich in den ganzen Maps drin bin, das wird vielleicht auch mal aufgerufen für eine Routenanfrage. Aber die sind einfach aus Backlink-Platzierungssicht aktuell noch sehr, sehr wichtig.
Werden ja aber auch oben in dieser lustigen Leiste, dieser genau. Leiste wegen dem Rechts, genau. Deswegen immer wegen dem Rechts genau. Dazu.
Die Position Zero ist ganz spannend, weil wenn ich oben in der Position 0 drin bin, dann generiere ich natürlich noch mehr Klicks. Die Position 0 ist ja noch vor dem Local Pack, also vor den drei Unternehmen, die als erstes angezeigt werden, sowohl mobil als auch in der Desktop-Variante. Also ja, es hat auch da gewisse Auswirkungen. Primär ist es aber so, dass ich sage, man muss da schon drin sein, allein wegen der Signale, die ich an Google sende. Und wir müssen ja hier von Google reden im deutschsprachigen Raum. Wir haben in der mobilen Suche ja einen Marktanteil von, glaube ich, aktuell 98%. Es ist einfach wichtig, dass Google sagt, okay, diese Firma gibt es da wirklich. Das bestätigen mir auch die anderen vielen Branchenbuchverzeichnisse. Alles ist cool.
Genau. So, und was hältst du von von lokalen Social-Profilen? Also ich meine, wenn du jetzt einzeln bist, dann auf deiner Facebook-Seite kannst du dir sagen, hier Rohrbau Buxtehude zum Beispiel. Mhm. Maya Schulze GmbH und Co. KG oder so. Weil die findet man ja bei so speziellen Searches durchaus auch. Also wenn der Ort relativ klein ist oder das Geschäft sehr speziell, da kommen die ja durchaus auch. Ähnliches geht natürlich auch wahrscheinlich mit, Entschuldigung, ich bin nicht auf Insta, aber vielleicht auch mit Insta oder sonst was und entsprechende Links kann man da ja auch einsammeln.
Ja, das ist ja immer so eine Diskussion, die wir SEOs sehr gerne führen. Hat Social Media irgendwelche positiven Signale auf SEO? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil...
Das erste Step wegen Mehrfachranking auf der SERP, weißt du?
Genau, darum geht es mir nämlich auch an der Stelle. Mir ist total egal, ob Google sagt, der hat positiven Einfluss auf die Positionierung deiner Webseite oder keinen positiven Einfluss auf die Positionierung meiner Webseite. Mir geht es da auch um die Dominanz in der Google-Suche. Deswegen sage ich ja, auf jeden Fall eine Facebook-Unternehmensseite, auf jeden Fall eine LinkedIn-Seite. Weiß gar nicht, ob es bei Xing noch angeboten wird. Mit Xing arbeiten wir nicht.
Glaube ich, keiner mehr. Das
macht, glaube ich, keiner mehr. Ne? Aber ja, in den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall gut gepflegte Profile anlegen. Gut gepflegt meine ich jetzt nicht mit, du musst jetzt jeden Tag was posten. Bin zu wenig im Social-Media-Thema drin, um da auch irgendeine Behauptung aufzustellen. Aber mit gut gepflegt meine ich, die Daten müssen konsistent sein. Also wenn ich da meine Firma Rohrreinigungsunternehmen Frankfurt nenne, dann muss ich das auch überall woanders Rohrreinigungsunternehmen Frankfurt nennen. Beziehungsweise wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wir orientieren uns an dem, was im Google Business Profil drinsteht. Das sind die NAP-Daten, die für uns relevant sind. Alles, was wir im Google Business Profil haben, wollen wir auch in den Branchenbuchverzeichnissen haben, wollen wir auf der Webseite haben, wollen wir in den Social-Media-Kanälen haben, damit wir da eine komplette Datenkonsistenz an der Stelle haben.
Ich bin den einen oder anderen, der es nicht weiß, kurz auflösen, was NAP bedeutet.
Ja. Name, Adresse, Phone. Wir haben auch das mittlerweile eingedeutscht. Viele sagen auch NAT-Daten, aber ich bin halt, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir sind halt schon ein bisschen älter und dieses Umlernen ist schwierig. Ne? Also ich sage mittlerweile NAP plus M, also Name, Adresse, Telefon plus Mailadresse, weil das eben die Daten sind, die über ein Netz rumfliegen.
Wie haltet ihr das bei euren Kunden konsistent? Seid ihr da auch wahrscheinlich mit irgendeinem Tool unterwegs? Was ist denn dein preferred Tool? Weil wenn ich öfters gefragt, in der Regel ist meistens schon was da. Ich sage, du, wenn das eh schon eingerichtet, dann musst du einfach weiter, aber alles andere ist immer zu anstrengend. Deswegen habe ich da persönlich in die einen harten, doch wir haben für einen Kunden mal eine Auswahl gemacht, aber da ich ja dann nur das eine eingeführt habe und das andere nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt, was wir aus den Gesprächen abgeleitet haben.
Darf ich da jetzt ins Schwärmen kommen? Oder?
Ja, natürlich. Wir sind ja alle nicht bezahlt, das heißt, wenn hier jemand etwas begeistert ist, dann ist er begeistert, weil es ihm gefällt und das ist absolut valide.
Genau. Also wir arbeiten mit zwei Varianten. Die eine Variante ist SEMrush. Das ist das Listing Management.
Und das ist ein Next-Klon. Oder der haben, glaube ich, kooperieren da, glaube ich, mit
ja, ich mit weiß Next, gar nicht. Ich plaudere mal aus dem hoffentlich dreht Evgeny mir nicht den Hals um, wenn ich das jetzt ausplaudere. Also SEMrush nutze ich sehr gerne für die österreichischen Kunden, weil die sowohl Yext im Hintergrund haben als auch den Anbieter, der in Österreich
sehr gut.
Die Pfoten überall mit im Spiel hat. Oh, Entschuldigung, der überall mitspielt. SEMrush arbeitet aber noch ein bisschen an den Features, die da angeboten werden. Deswegen haben wir momentan nur unsere österreichischen Kunden drin. Für die deutschen Kunden arbeiten wir seit letztes Jahr mit Advantago. Advantago gehört genauso wie das andere Unternehmen, was ich vorhin erwähnt habe, zu Müller Medien. Und hat den großen Vorteil, dass die ganzen Verzeichnisse, also sie haben Yext hinten angeschlossen, also Yext ist mit drin, und die ganzen Müller-Medien, Bücher, die halt in Yext nicht abgedeckt werden. Und ich kann zusätzlich so ein wichtiges Tool wie die 11880 mit reinnehmen und wer kennt den besten. Also da bin ich bisher sehr zufrieden. Wir arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr mit Yext, mit Advantago zusammen. Wir waren vorher direkt bei Yext, sind jetzt zu Advantago gewechselt, weil die einfach deutlich mehr bieten zu einem geringeren Preis als Yext. Das war eigentlich das Spannende. Also zu einem deutlich geringeren Preis. Also es hat schon sehr weh getan, als ich dann den Preisvergleich gemacht habe und gesagt habe, oh, ich verstehe, so viel mehr habe ich in den letzten 2 Jahren bezahlt. Und die haben dann, also zumindest ich habe einen sehr, sehr guten Ansprechpartner, der sich auch sehr bemüht, weiß jetzt nicht, wie es mit einem Standard-Support ist, wenn man als Einzelunternehmer da ist, aber so für uns als Agentur ist das wirklich toll, wir haben einen sehr engagierten Ansprechpartner, der da auch viel macht. Und auch die sind in der Entwicklung, also auch die entwickeln gerade viel weiter und versuchen immer besser zu werden. Es läuft noch nicht alles rund, aber ich glaube, das ist bei keinem Tool-Anbieter so, dass immer alles rund läuft.
Hast du den da noch für die unsere Shownotes den Link dorthin?
Schreibe ich mir mal auf, damit ich es nicht vergesse.
Den kannte ich jetzt noch gar nicht, muss ich sagen. Siehst du, ich habe das jetzt mal vor 3 Jahren mit auseinander.
Ja, tut mal.
Wie schön wäre eine statische Welt, weißt du, da kommt man.
Ja, aber bei mir müssen immer erst Schmerzen aufkommen.
Ja, bitte, bei mir auch. Also,
Und wenn es dann richtig weh tut, dann, dann passiert auch was. Schicke ich dir zu den Link, damit du in die Shownotes rein kann.
Sehr gut.
Sehr also ich bekomme da auch keine Provisionen oder so. Ne? Das ist, sollte ich vielleicht mal aushandeln.
Ja, das, genau. Aber dann wäre es ja keine ehrliche Empfehlung mehr, weißt du, das ist.
Genau.
Das ich auch immer, ich meine, Turnips empfehle ich ja auch immer, ich kriege da auch nichts zurück. Ich mag es einfach ein gutes Tool aus dem marktlichen Mint. Da liegt es nicht. Wenn ich ihn mögen würde, wenn es Tool scheiße, würde ich es trotzdem nicht machen und kriegen da auch.
Das ist einfach die Kombination aus beiden.
Genau, das kann man da nicht ummachen. So, okay. Jetzt haben wir also Google eingerichtet, wir haben die ganzen Branchenbücher, wir haben, wenn irgendwie noch spaßig war, die Social-Seiten und unsere lokale Landingpage. Jetzt steht das ganze Konstrukt ja erstmal und hab das ausgerichtet. Achso, bei Google, Google hat ja strikte Vorgaben, was die Benennung betrifft. Also ich darf ja nur meinen Namen reinschreiben, was jetzt nicht so das Sinnvollste in manchen vielen Fällen ist. Wie gehst du damit um?
Naja, die Google-Richtlinien besagen ja sehr eindeutig, ich darf den Unternehmensnamen reinschreiben, der zum Beispiel im Handelsregister steht. Wenn ich jetzt aber ein Einzelunternehmer oder eine Einzelunternehmerin bin, darf ich laut Google-Richtlinien ja nur mit meinem echten Namen arbeiten. Also das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Das macht jetzt nicht immer so Sinn, wenn da Hans-Peter Müller drin steht, weil kann ja keiner was mit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das so offiziell sagen darf. Also wenn die Daten überall einheitlich sind und dass der Maler Hans-Peter Müller ist, dann steht da halt Maler Hans-Peter Müller. Wenn der das dann auch in seinem Impressum so hat, in seiner Datenschutzerklärung so hat, in dem Kontaktformular so hat, in den Social-Media-Profilen, in den Branchenbuchverzeichnissen. Also wenn dann überall Maler Hans-Peter Müller steht, dann kann es immer noch passieren, dass Google sagt, hier liegt ein Richtlinienverstoß vor, weil das ist nicht dein offizieller Firmenname. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Google das sagt, ist etwas geringer. Deutlich geringer.
Weil es geht schon stark.
Ja, also das ist schon, also das Risiko, was du eben eingehst, wenn du nicht deinen echten Firmennamen reinschreibst, sondern noch ein Keyword dazu packst, weil darum geht es ja am Ende des Tages, dass ich noch ein Keyword in den Unternehmensnamen reinpacke, ist immer, dass das Google Business Profil gesperrt wird. Und so ein gesperrtes Google Business Profil wieder live zu kriegen, ist kein Spaß. Habe ich jetzt gerade bei einem Künstler aus dem Raum München, dem haben sie alle 4 Profile dicht gemacht, weil er für jede seiner Kunstarten ein Profil angelegt hat. Da waren mehrere Richtlinienverstöße, also mehrere Profile für eine Person bzw. für ein Unternehmen, Keyword-Stuffing im Unternehmensnamen, das waren mehrere Verstöße, das hat denen halt einfach irgendwann gereicht. Aber wenn wir uns mal große Unternehmen angucken, schauen wir uns mal so Nachhilfeinstitute an, die schreiben überall in den Unternehmensnamen Nachhilfe mit dazu, obwohl es im eigentlichen Unternehmensnamen nicht drin steht. Und da wird keiner für abgestraft, weil sie es auch so auf der Webseite kommunizieren. Aber ganz klar, das will ich hier nur mal sagen, es verstößt gegen die Google-Richtlinien.
Genau. Aber die Firmenbezeichnung ist schon ein Riesenfaktor. Leider. Also das Schöne wäre ja, ich hätte ganz dagegen, wenn es nicht so stark reinziehen würde, weil es sonst nicht so trivial zu heilen.
Ja, weil ja auch die Nutzer und Nutzerinnen da drauf gucken. Also die klicken doch nicht auf Hans-Peter Müller, wenn sie einen Maler suchen. Die klicken auf Maler Hans-Peter Müller. Ja. Und das ist auch was, wo ich auch mit Google, mit dem Support ab und an mal im Gespräch bin. Das sind immer sehr nette Gespräche. Ich sage, ja, aber ihr seid doch so nutzerorientiert. Also wir reden ja nicht davon, dass wir 20 Keywörter in den Unternehmenstitel reinpacken, sondern dass wir zum Beispiel die Berufsbezeichnung da reinpacken, wie Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wenn dieser Anwalt nur Arbeitsrecht macht, dann ist es doch der Fachanwalt für Arbeitsrecht. Also, aber das verstößt einfach klar gegen die Google-Richtlinien, es sei denn, dieser Fachanwalt, der ja gar kein Gewerbe haben kann, weil er ein Freiberufler ist, eigentlich, der Fachanwalt darf nur mit seinem Namen arbeiten, weil er ja kein Gewerbe anmeldet, wo er sich irgendeinen lustigen Unternehmensnamen ausdenken kann.
Ja, ich habe da aber auch schon, also es sind so Sachen, wo ich mir frage, warum macht er nicht zwei Filter draus, aus denen man dann Titel zusammensetzt? Weißt du, eins, Hartname, zwei, Zusatz, dann weißt du, kein Zusatz kann ich prüfen, das andere kann ich komplett gegen das Handelsregister abgleichen oder
den Untertitel oder zum Beispiel,
genau.
Titel, und Untertitel.
Dann hätte man das Problem gelöst, weil sonst sitzt du echt immer doof da, genau aus dem Thema, ich werde komisch angezeigt, all diese ganzen Sachen, und du sagst mal, okay, ich bin halt auch mal hangen, dann so, du, probieren wir es mal, notfalls muss man ein bisschen reden.
Ja, also was ich bei einigen meiner Kunden habe, ist, wir haben schon Beweisdokumente quasi abgespeichert, die dann nur noch an den Support geschickt werden. Also es gibt so Branchen, wo die Wettbewerber sehr, sehr gerne beim Google Support anschwärzen und Profile sperren lassen. Und ich sag mal, wo jetzt die ganzen Testzentren aus dem Boden geschossen waren, waren es die Testzentren, wo wir dann schon Unterlagen bereitgelegt haben, wie Mietvertrag, Gewerbeanmeldung, Stromabrechnungen etc. pp. Und dann, wenn das Profil gesperrt wurde, direkt die Unterlagen in den Support geschickt haben, damit sie wieder entsperrt werden. Und wenn da dann wiederum der Firmenname so draufsteht, wie er auch im Google Business Profil kommuniziert wird, geht das in der Regel durch. Das ist dann so das Nächste. Ich muss im Prinzip darauf achten, dass ich sämtliche Verträge, die ich abschließe, auch so abschließe. Also zumindest die Verträge von den Unternehmen, wo dann Google im Zweifelsfall Dokumente haben möchte. Ja. Da ist dann die Steuerkanzlei meistens nicht so zufrieden mit, wenn die das dann dem Finanzamt irgendwie wiederum erklären müssen. Aber irgendwas ist ja immer, ne?
Ja, ich meine, da ist man ja auch Gründer, sagt ja, okay, das sind deine Probleme, sind nicht meine, du kriegst mein Geld, also mach deine Probleme.
Genau.
Das ist mein Problem und nimm die einfach mit.
Ja, aber das ist halt was, was man als Agentur dann auch im Hinterkopf haben muss, wenn wir unserem Kunden sowas empfehlen, wenn wir das halt im Hinterkopf haben, müssen wir sagen, okay, das hat aber die und das zieht aber den und den Rattenschwanz hinter sich her, wenn wir das so machen. Also,
ja. Das hat man schon gesagt, kleiner, also wirklich, das geht mal weg, also klar, wenn ich Filialist bin, dann habe ich sowieso eine große Webseite hinten dran, etc. Ich bin jetzt aber wirklich ein kleiner Maler oder ein Bäcker oder ein Nagelstudio oder irgend so etwas. Da ist ja schon das Problem, dass wenn ich dem sage, du, wir setzen erstmal eine Webseite hin, dass da schon mal Geld, viel, viel Geld los ist. Was hältst du denn dann davon, das komplett über Google laufen zu lassen? Die haben ja auch die Möglichkeit, da sich schön darzustellen mit diversen Tools. Also ist ja mehr als dieses Profil, was da geht. Hältst du das für solche Fälle dann für sinnvoll?
Ja, total. Also gibt Branchen, wo es sinnvoll ist. Du hast gerade das Nagelstudio genannt. Bei einem Nagelstudio ist für mich immer die Frage, braucht es überhaupt eine eigene Webseite? Ein Nagelstudio braucht einen Instagram-Kanal, einen Twitter-Kanal, wo auch immer die Bilder von den Nägeln dargestellt werden können. Und das Google Business Profil, wo dann auch reichlich Bilder immer eingespielt werden. Also wenn wir Kunden aus diesem Bereich beraten, dann sagen wir immer, alles, was du an Bildern in deine Social Media Kanäle reinknallst, knallst du auch auf dein Google Business Profil rauf. So, Punkt. Dadurch ist das Google Business Profil schon mal schön gepflegt. Bei einem Anwalt oder bei einer Anwältin würde ich sagen, nee, da muss eine Webseite her, weil wir da viel Vertrauensaufbau ja auch betreiben müssen, damit jemand zu dieser Person geht, um sich beraten zu lassen. Also, wir unterscheiden immer zwischen, wo sind beratungsintensive Branchen, wo Vertrauen eine große Rolle spielt, die müssen das Geld in eine Webseite investieren. Und wo haben wir Branchen, die nicht so beratungsintensiv sind, wo man auch nicht so viel Vertrauen aufbauen muss oder wo die Google-Rezensionen ausreichen als Vertrauensaufbau, da sage ich, lasst uns das Geld erstmal zur Seite packen, beziehungsweise lasst es uns erstmal nicht investieren. Und wenn ihr dann über das Google Business Profil genug Aufträge reingeholt habt, dann können wir immer noch in die Webseite investieren. Aber da besteht dann eine große Abhängigkeit, also eine noch größere Abhängigkeit zu Google, als sie ohnehin schon da ist. Ja, habe eben den Künstler erwähnt, der hat wirklich, wirklich viel Umsatzverlust, seitdem seine Google Business Profile weg sind. Und das ist eben das Risiko, wenn ich nur auf das Google Business Profil setze und sonst keine anderen Kanäle habe, kein Social Media, keine Webseite, kein sonst irgendwas, und mir werden die Business Profile gesperrt, ist meine einzige Akquisequelle weg. Also es ist für den Anfang, es ist ausreichend, sage ich, ja, meine Güte, machen wir erstmal nur das, aber es sollte auf jeden Fall nochmal eine Webseite dazukommen, um dann unabhängiger zu werden im Laufe der Zeit.
Verstehe. Bietet ihr an, so einfache Webseiten mitzumachen?
Ja. Ja, also meistens auf WordPress-Basis. Bin ein WordPress-Kind. Meine erste Webseite war in WordPress vor über 20 Jahren mittlerweile. Wir pflegen auch andere Systeme, wenn sie denn schon da sind. Also wir können auch mit Joomla, Jimdo und Wix, ich mag es gar nicht sagen, aber wir können auch mit solchen Systemen arbeiten, wenn es drauf ankommt. Aber tatsächlich bieten wir auch selber Webdesign bzw. Webentwicklung an, arbeiten da aber mit Partnern zusammen. Also wir haben keine eigenen Webentwickler oder Webdesigner, Designerinnen hier sitzen. Wir arbeiten dann mit Partnern zusammen, aber der Kunde muss sich darum nichts kümmern. Wir haben dann quasi das Projektmanagement an der Stelle.
Aber das macht ja, macht ja Sinn, weil es hat man wieder Fähigkeitsprofile, die man muss. Und so, ja, klingt ja immer, machen wir mal schnell was, aber sobald es halt da ist, dann kommt er doch wieder und sagen, ah nee, kann das nochmal 3 cm hoch und könnt wir hin. Also da hast du dann immer diesen ganzen, du
denkst, diese Pixelschubserei. Ja, genau. Ja, also uns ist immer wichtig, dass eine Webseite nicht nur hübsch aussehen soll, sondern vor allem funktional sein soll. Gerade im Local SEO, der lokale Kunde, der auf die Webseite unserer Kunden raufgeht, der will ein paar Kerninformationen haben. Ja, der will wissen, wo bin ich denn hier? Wie komme ich denn dahin? Was bieten die mir an? Haben die gerade auf? Das sind so die 4 Kernfragen, die in der Regel gestellt werden. Und diese 4 Kernfragen müssen im sichtbaren Bereich beantwortet werden. Und gerade bei den lokalen Seiten sehe ich häufig so lustige Slider, die irgendwo reinfliegen und Blinkeschriften und riesige Bilder. Und ich bekomme überhaupt noch keine Informationen. Und das ist das, wo wir immer zwingend von abraten und sagen, hey, ja, die Seite soll natürlich auch hübsch sein, aber auf diesen ganzen Schnickschnack lass uns doch bitte verzichten, denn im sichtbaren Bereich müssen deine Kontaktdaten stehen und der Klick für die Routenberechnung muss da drauf sein. Und aber auch da natürlich branchenabhängig, ne? Ist nicht bei jeder Branche so, aber bei vielen.
Absolut. Nee, das macht Sinn. Ich kann ja auch eine ganze Menge so Stories und News über Google spielen. Macht ihr das? Und richtig so nach Plan? Und welches, da gibt es ja verschiedene Arten, funktioniert irgendwie in der Regel besser?
Ja, wir machen das. Wir machen das auch nach Plan. Das sind bei uns wiederkehrende Aufgaben. Das können, wenn es jetzt größere Unternehmen sind, können es Pressemeldungen sein, die wir darüber noch weiter kommunizieren. Wenn ein Unternehmen halt so eine Pressemeldungsseite hat, dann werden halt diese Pressemeldungen weiter kommuniziert. Wenn ein Unternehmen Podcast produziert, werden die Podcast-Links entsprechend geteilt. Wenn es jetzt Unternehmen gibt, wo man sagt, boah, da gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sagen, weil was soll denn ein Maler sagen, außer dass er eine neue Farbe ins Sortiment vielleicht reingenommen hat oder einen Fliesenleger, eine Fliesenlegerin, gut, die können wiederum die Fliesen. Aber in manchen Branchen ist es ein bisschen schwieriger, Neuigkeiten zu posten. Da arbeiten wir viel über Tag des was auch immer gerade für ein Tag ist. Versuchen da schon darauf zu achten, dass es auch sinnvoll ist. Wenn es nicht so sinnvoll ist, schiebe ich meistens einen Riegel vor und sage, oh, lieber gar nichts sagen, als was zu sagen, was keinen Sinn macht. Und auch da wieder so dieses, es kommt darauf an, also ich habe das ja die ganze Zeit mit branchenabhängig formuliert. Jemand, der im Rechtsbereich aktiv ist, kann natürlich Grundsatzurteile zu seinem Fachgebiet auch mal posten, ähnlich wie man das auf einem Blog oder auf Social Media machen würde. Wenn es jetzt ein Handwerksbetrieb ist, können es natürlich neue Dienstleistungen oder neue Produkte sein, mit denen sie arbeiten, um die Arbeit noch besser zu machen. Aber wir nutzen das schon, sowohl bei den, also es gibt ja das Format Veranstaltungen und dann gibt es ja das Format News und das Format Beiträge, also drei, auch da branchenabhängig. In der Branche stehen mir unterschiedliche Formate zur Verfügung und dann wird es relativ häufig durchmischt und wird raufgeklickt. Selten. Auch das ist jetzt nicht so, als ob da eine riesige große Interaktion dann wäre, wo das dann genutzt wird. Ist aber trotzdem wichtig, weil ich dadurch gerade in der Desktop-Suche zum Beispiel eine höhere Dominanz in der Suche wiederum habe. Ist so ein bisschen wie mit den Social-Media-Links, wenn ich in der Sidebar einen riesen Balken habe, der erst aufhört, wenn die 10 Suchergebnisse durch sind oder sogar noch später, dann kommt nämlich dieser Streifen, andere Nutzer suchten auch, der in der Sidebar mit integriert ist, wo dann die Wettbewerber angezeigt werden, erst deutlich später. Und allein wegen der Dominanz, die ich da drin habe, sollte ich diese Möglichkeiten auf jeden Fall nutzen, also die Produktposts und auch Dienstleistungsposts. Und bei den Produkten ist ganz spannend, wenn ich echte Produkte habe, wie zum Beispiel Schuhe, wenn ich ein Schuhgeschäft habe, echte Produkte und ich binde mein Google Business Profil bzw. die Webseite dann noch zusätzlich in das in Google Shopping ein, dann werde ich, wenn es gut läuft, wenn jemand nach rote High Heels Nürnberg sucht, ist jetzt zugegeben auch eine Kombination, die ist nicht so häufig, die kommt eher selten vor, werde ich dann direkt mit meinen Produkten ausgespielt. Also definitiv nutzen.
Ja, ja, ja. Die
mit Bildern bitte schön, nicht ohne Bilder. Immer mit Bildern. Niemals ohne Bilder arbeiten.
Genau, wie geht ihr bei, du kannst ja sowieso auch verschiedene Arten an Bilder und Galerien hinterlegen. Ich meine, Restaurants machen das ja wirklich sehr, sehr ausführlich. Aber ich denke, im Handwerk, warum nicht viele Werkstücke, die man gefertigt hat, irgendwie reinhängen? Bei Nagelschuhen vorhin gesagt, klar, kann man
schöne Sachen machen. Sie denken nicht dran. Das ist wie das Fragen um Rezensionen. Sie denken einfach nicht dran.
Genau, das wäre so das Nächste für mich an. Wie kriegst du Leute dazu, also das ganze Rezensionsmanagement und Akquise?
Ist ein total spannendes Thema, weil viele unserer Kunden sagen, ja, wenn wir um eine Rezension bitten, sind wir Bittsteller. Also ja, stimmt. Weil ich bitte ja um etwas, deswegen bin ich ein Bittsteller an dieser Stelle. Es wird aber häufig als sehr negativ empfunden. Und ich habe aber unterschiedliche Möglichkeiten, Rezensionen einzuholen. Einmal natürlich im persönlichen Gespräch. Ja, wenn ich einen Kunden, eine Kundin vor mir habe, die gerade total zufrieden ist, ja, Restaurant ist ein schönes Beispiel, derjenige ist satt und zufrieden und ist vielleicht sogar noch ein bisschen angeschwipst, weil es gab zu dem Essen auch noch ein gutes Gläschen Wein oder bei einem Griechen den einen oder anderen Uso, dann ist das genau der richtige Moment, zu sagen, hey, hör mal zu, gefällt dir alles hier sehr gut, schreib uns doch direkt jetzt hier, wo du da bist, eine Rezension. So. Wir dürfen natürlich keine Gegenleistung dafür geben. Ne? Also ich darf jetzt nicht hingehen und sagen, wenn du jetzt die Rezension schreibst, kriegst du noch ein Uso. Darf ich nicht tun. Deswegen schlage ich das jetzt hier an dieser Stelle auch gar nicht vor, dass man das tun könnte. Weil dürfen wir ja nicht tun, verstößt ihr gegen die Richtlinien. Also zufriedene Kunden abfangen. Das kann ich im Gastronomieumfeld, das kann ich im Hotelumfeld, das kann ich aber auch in allen anderen Bereichen. Ja, wenn ich gerade eine Malerarbeit erledigt habe oder Fliesen fertiggelegt sind und der Kunde, die Kundin stehen mit glänzenden Augen da und sagen, oh, das ist so schön geworden, yeah. Dann sage ich, hey, cool, guck mal, scanne mal eben schnell hier diesen QR-Code ein mit deinem Handy und schreib mal gleich eine Rezension, am besten mit Fotos. So. Also ich kann im persönlichen Kontakt kann ich viel rausholen, ich kann natürlich über E-Mail nochmal Rezensionen reinholen, aber ich muss aktiv bitten. Ich habe vor vielen Jahren habe ich mal als Kommunikationstrainerin gearbeitet, bevor ich in die Suchmaschinenoptimierung reingegangen bin und habe viel Mitarbeiter aus Callcentern damals weitergebildet, wo es um das Thema Reklamation und Beschwerdemanagement ging. Und es gibt eine Zahl, die sagt, von zufriedene Kunden reden nicht. Aber unzufriedene Kunden reden. Und auf 10 zufriedene Kunden kommt, wenn das Geschäft gut läuft, ein unzufriedener Kunde. Und dieser unzufriedene Kunde wird etwas sagen, aber die 9 anderen werden nichts sagen. Es sei denn, sie werden dazu aufgefordert und wir erklären ihnen, warum. Genau. Und wenn ich das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, mit meiner Bitte auslösen kann, dann bekomme ich in der Regel auch die Bewertung. Aber ich muss proaktiv drauf zugehen und das kann man über verschiedene Möglichkeiten machen. Wie gesagt, E-Mail, persönliche Ansprache, wenn ich ein Ladengeschäft habe, im Eingangsbereich einen QR-Code reinmachen, der dann eingescannt werden kann für eine Bewertung, auf Kassenbons einen QR-Code draufpacken, in Speisekarten, also überall, wo ich die Möglichkeit habe, auch mit gedruckten Dingen dann zu arbeiten, den QR-Code für die Google-Bewertung hinpacken und persönliche Ansprache. Ich muss also, wenn ich Mitarbeitende in meinem Unternehmen habe, muss ich meine Mitarbeitenden, die im Kundenkontakt sind, dahingehend schulen, dass sie, so wie es halt an der Kasse von einem Supermarkt ist, wenn ich nach meiner Kundenkarte gefragt werde, muss ich sie dahingehend schulen, dass sie sagen, hey, haben Sie uns schon auf Google bewertet?
Genau, das hast du gerade zwei Sachen, also mit den gedruckten raus, auch das Erste, was ich mir daran gedacht habe, aber wenn ich jetzt das in Verbindung bringe, was du gerade vorher erzählt hast, vielleicht ist es ja gar nicht so schlau, das hinten in der Karte zu haben, weil die sich beschweren wollen, nutzen das auf jeden Fall und die anderen nicht. Wäre es dann nicht besser, wenn man so als Kellner quasi so diesen QR-Code in der Tasche hat, weißt du?
Und nur den zufriedenen
Kunden gibt es. Nur die zufrieden, man merkt, die zahlen ein bisschen Trinkgeld etc. pp. Und dann sagst du hier, würde mich sehr über Bewertung freuen. Ich kann ja wiederum als Chef von dem Laden, sagt jeder Kellner, der mir Bewertung reinbringt, kriegt nochmal einen Fünfer für die Bewertung. Also das verstehst du, da zahlt er ja im Unternehmen, nicht dem, also das ist ja sozusagen
konform. Ja, ist die Frage, wie man das tracken will, aber ja, das geht. Du sprichst ein sehr schönes Thema an, das Thema negative Bewertungen. Da habt ihr ein schönes Beispiel, wenn du in einem Steakhouse bist und dann beschwert sich ein Gast darüber, dass es da keinen Fisch gibt. Und gibt eine 1-Sterne-Bewertung, dann kann ich zum Beispiel, gut, ich mag Fisch, aber mein Mann mag zum Beispiel keinen Fisch. Der mag auch den Geruch von Fisch nicht. Wenn der sich so eine Bewertung durchlesen würde, wäre diese Ein-Sterne-Bewertung für ihn der Grund, in dieses Steakhouse zu gehen. So als Beispiel. Die andere Möglichkeit ist, wir betrachten Bewertungen immer als, oh, ich musste aber möglichst gut drin sein. Eine negative Bewertung kann für mich aber auch eine Chance sein, Dinge zu verbessern und in die Kommunikation zu gehen. Ja, wenn sich irgendwie 5 Kunden darüber beschweren, dass, bleiben wir mal im Restaurantbereich, dass die Tomatensuppe kalt ist, dann muss ich vielleicht an meinen Prozessen und an meinen Abläufen arbeiten.
Dann kann ich die kalte Tomatensuppe nennen.
Ja, oder es ist die kalte Tomatensuppe. Ja, man kann sagen, ja Mensch, du Honk, du hast eine kalte Tomatensuppe bestellt, steht so in der Karte, ja. Also Entschuldigung, aber ohne Honk, natürlich in höflich. Ja. Also ich kann dadurch meine eigenen Prozesse ja verbessern und nachschärfen und kann nach außen in die Kommunikation gehen, ja, wenn ich dann eine negative Bewertung habe und entsprechend darauf reagiere und sage, Mensch, lieber Kunde, tut mir total leid, dass du mit unserer Leistung XYZ unzufrieden warst. Wir würden das total gern wieder gut machen. Danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Dann gehe ich in die Kommunikation und das wiederum lesen ja auch andere Leute. Ja, Leute, die sich die 1-Sterne- oder 2-Sterne-Bewertung durchlesen, lesen sich auch immer die Antworten zu den Rezensionen durch.
Ja klar, da bin ich absolut bei dir. Aber wie du schon sagst, ist die Flächen fange ich mir per se ein. Deswegen würde ich sie halt nicht noch mehr provozieren wollen, sondern wirklich die ich einwerbe, halt wirklich.
Ja. Sagen, das ist eine Variante natürlich perfekt, ne? Zu sagen, nee. Hey, du bist sowieso gerade zufrieden, guck mal hier, scan mal ein, mach mal.
Genau, ja. Also wir hatten das damals, da ging es so um, glaube ich, ja, war noch allgemein hier Trustpilot oder so Bewertung. Aber wenn Music, egal. Aber da haben wir auch nicht jeden angeschrieben, als wir das eingeführt haben, sondern auch nur die Arken, also die dauerhaft und über eine gewisse Zeit immer wieder und den Rest mal gar nicht gefragt. Weil ich will natürlich gute provozieren im ersten Step. Und wenn ich nur gute habe, also ich meine, ich finde, es gibt ja auch Leute, die zufrieden sind und eine 4 geben und auch eine kleine Kritik mit, ist auch okay. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt mit anfange und tu mir eher schwer mit, und ich habe ja aber schon 3, 4, die nicht so gut sind, dann bin ich halt irgendwie bei 3,7 und du bist ja relativ schnell, wenn es Spezialgeschäfte sind, ist egal, wenn eh nur 4 da sind. Aber wenn du die Karte aufmachst und da kommen irgendwie 40, dann sagst du hier, gib mal 4 bis 5 Sterne im Rest will ich gar nicht sehen. Als ersten Filter, dann ist es egal, ob die super schön geantwortet haben, dann ist nicht mehr im Relevanz-Set.
Ja, das ist drin. Ich meine, für größere Unternehmen, die sich über E-Mails die Bewertungen reinholen, da gibt es ja gerade im Shop-Bereich, gibt es ja schon Mechanismen, die kann man natürlich auch im lokalen Bereich anführen, dass man schickt die E-Mail mit der Bewertung oder mit der Bitte zur Bewertung und dann kommen die Leute gar nicht ins Google Business Profil direkt, sondern erstmal auf einer Zwischenseite. Und wenn sie da eine Bewertung über 4 Sterne geben, werden sie erst weitergeleitet zum Google Business Profil. Wenn sie eine Bewertung bis 3 Sterne geben, werden sie zum Support weitergeleitet.
Ja, das macht ja auch Sinn.
Das macht einerseits natürlich total Sinn, auf der anderen Seite entsteht, und jetzt wechseln wir mal die Perspektive in Richtung Nutzersicht, entsteht dadurch nach außen ein anderes Bild, als in Wirklichkeit da ist. Weil wenn ich die Negativen jedes Mal umleite und nur die Positiven ins Google Business Profil packe, dann ist das für mich als Nutzer oder als Nutzerin natürlich ein total verschwommenes Bild.
Ja, das ist richtig, aber wir machen Marketing, wir sind jetzt keine Informationsdienststelle.
Genau. Wollte es nur erwähnt haben. Also ich finde diese Mechanismen gut, wenn denn was mit der Kritik gemacht wird.
Ja, klar.
Ja, das ist so da reden wir wieder über die kalte Tomatensuppe. Wenn dann daraus auch tatsächlich was gemacht wird und dann entsprechende Prozesse optimiert werden oder man sagt, ja, nee, hier gibt es halt keinen Fisch, ist ein Steakhouse. Dann sind das ja Dinge, ja. Also das ist so ein bisschen wie bei allem, wo man Daten sammelt. Ich muss natürlich auch was mitmachen.
Ja. Genau. Ja, nee, absolut. Also das ist richtig. Aber ich finde das ein spannendes Thema. Habt ihr die, wenn du jetzt sagst, die Semrush Integration. Ich kenne jetzt die für Deutschland, habe ich nichts, in Deutschland, weil ich sie für uns selber genutzt habe, ich wissen wollte, wie die das gemacht haben. Also so ein Klassiker, drückt mal drauf, macht es für sich selbst und guckt so, was da ist. Ist eigentlich auch so für auf die Schnelle, also jetzt kein Local Geschäft, weißt du, aber so für auf die Schnelle finde ich die sehr praktisch und fall die Haken dran. Aber es ist natürlich so die kleinste, was du bei Yext machen kannst. Das heißt, da fällt ja schon raus, also das Schöne ist ja bei, die werden ja dann spannend, wenn ich viele Profile habe und kann halt auch das komplette Feedback-Management drüber abwickeln, weil sonst wirst du ja verrückt.
Ja, ist so. Ist so. Ja. kannst du meiner Meinung nach jetzt bei Semrush auch machen. Also bei dem Advantago, was ich vorhin schon gesagt habe, kannst du das Reputationsmanagement dazu nehmen, wo du dann eben aus allen Kanälen die Rezensionen bekommst. Und bei Semrush kannst du es mittlerweile, glaube ich, auch. Das war am Anfang nicht so.
Ich war seit 2 Jahren nicht mehr eingeloggt. Ja, also an der Stelle, also nicht bei Semrush an sich, aber man hat das neu, man testet mal. Weil ich ja weiß, ist sowieso, wie 2 Wochen später FGD anruft und fragt, wie es mir gefällt. Also deswegen muss man das mal machen. An der Stelle viele Grüße,
netter Mensch. Genau.
Und jetzt ist er sehr hinterher, muss man mal sagen.
Ja, sehr engagiert.
Das, genau, kann man da nur lobend erwähnen. Und dementsprechend habe ich es mir damals halt auch angeschaut. Aber es ist ja schön, wenn das da jetzt auch geht. Ich meine, es ist ja auch von denen, ich finde das ja auch, ich schaue mir Semrush immer auch ein bisschen so businessmodellmäßig an und finde es ja gar nicht so doof, wenn man sagt, ich habe hier halt x viele Accounts. Und binde halt andere Tools mit an, reich durch und mache ein Revenue-Share. Ja. Ich meine, so hat eine ganze T-Online früher auch gelebt. Egal, also das ist halt das, was man halt macht. Also das ist halt smarter als noch irgendwas zu bauen und noch was zu bauen, sondern ich schieb das dran. Da muss halt nochmal ein extra Fee für die, die es brauchen. Weißt du, das ist ja so ein, wenn ich kurz abschweifen darf, so eine Krankheit an den Tools. Also wir hatten mal vor 10 Jahren so ganz viele Spezialtools. Das ist irgendwie ein Systrix, der Sichtbarkeit-Index. Du hast einen Ahrefs, der hat ordentlich was in Links gemacht, weißt du, und dann so mittlerweile machen alle alles und haben alle so einen Kostenblock. Ich so, aber du kommst aus der Ecke, das, was du da, deine Kerngeschäft, da machst du immer noch besser als die anderen, die es nachgebaut haben. Aber ich muss jetzt jedes Mal chargen für das ganze Paket, was ich gar nicht brauche, weil das habe ich da drüben schon. Also, womit deswegen machen wir mittlerweile viel auf der Sales. Aber das ist halt immer sowas, wo ich denke, Kinders, mach's doch, und das finde ich bei Semrush halt, wir partnern halt einfach und du kannst dann halt das Ding dazu buchen, weil bist du wenigstens nur ein Dienstleister, eine Kontraktverwaltung. Wir nehmen natürlich noch ein bisschen Vieh drauf, aber dafür ist es für dich easy, peasy, lem squeezy und kleiner Rant, weil mich das schon ein bisschen aufregt mittlerweile.
Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Wir setzen auch primär nur noch Semrush ein und gar keine anderen Tools. Also klar, bei anderen Kundenprojekten arbeiten wir auch mal mit einem Systrix oder auch mal mit einem Edge, aber wir als Agentur nutzen nahezu nur noch Semrush. was aber auch unserer Kundenstruktur geschuldet ist. Also wir kriegen genau die Reportings und die Zahlen, die wir brauchen, dadurch, dass sie dieses lokale Position Tracking drin haben. Okay. Weil meinem Goldschmied aus Berlin interessiert das doch überhaupt nicht, wie er in München rankt. Der will wissen, wie er in Berlin rankt, und idealerweise will er auch noch wissen, wie er in seinem Stadtteil rankt. Und das ist etwas, was halt Semrush kann. Also jede Agentur, die Local SEO machen möchte, sollte sich Semrush auf jeden Fall angucken, weil die das wirklich gut machen. Und die haben, ich liebe ja Visualisierung. Also ich liebe sie deshalb, weil Kunden das auch besser verstehen, wenn man es richtig macht. Ja. Und wenn ich dann dem Kunden sagen kann, hier guck mal, die Keywörter beobachten wir, und von deinen 20 Suchbegriffen, die wir beobachten, sind nur 5 in den Top 3, und bei dem Rest haben wir jetzt noch Bedarf, und da haben wir Low-Hanging Fruits oder was auch immer. Das kann ich halt mit dem Tool so machen, dass es der Kunde auch versteht. Aber wir schweifen ab. Nee, eigentlich gehört es mir dazu, weil das einfach ein SEO-Tool ist, was für Local SEO wirklich gut geeignet ist.
Ja.
Haben wir das jetzt auch gesagt? Brauche ich dir jetzt einfach, ich mach da zu wenig für, aber das stimmt. Wir sind da zu wenig. Also wir kämpfen ja mit jeder Art von Visualisierung von allen Tools, weil die zu unseren Use Cases irgendwie nie passen, oder wie Patrick sagt, ich bringe ihnen irgendwann mal Visualisierung bei, weil wir benutzen immer die falsche Visualisierungsform für das, was sie aussagen wollen. Aber da habe ich halt auch hier wieder Informationswissenschaftler und Vollnerds im Haus, die sagen, kann man machen.
Ja, weil ihr einfach ganz andere Anwendungszwecke habt. Ja, für einen lokalen Kunden ist wichtig, auf welcher Position steht er für seinen wichtigsten Suchbegriff. Das ist für den lokalen Kunden wichtig. Den interessieren am Ende des Tages relativ wenig Dinge, aber das ist interessant. Wo stehe ich im Local Pack, wo stehe ich in der organischen Suche? Und das Local Pack ist nochmal wichtiger als die organische Suche. Und dafür ist das Tool einfach genial.
Absolut. Genau, das macht Spaß. Wie gesagt, trotzdem auch ein Land zu brechen, auch für die anderen da draußen. Die machen alle irgendwas Schönes und Gutes in der Stadt, nur wenn sie anfangen, sie immer weiter auszudehnen und dann in Bereiche vorgehen. Und deshalb gibt es schon einen Spezialisten, und der macht es dann auch, und dann wird es irgendwie auf der Rechnung hinten raus ein bisschen bekloppt, teuer, weil man viermal alles doppelt gekauft hat.
Ja, auch ein Sistrix macht einen coolen Job. Ja, also wenn ich da bei Kundenprojekten reingucke, freue ich mich auch drüber. Aber das sind tatsächlich eher die Shop-Kunden.
Ja, genau, also das merkt man, die kommen eher aus der Ecke raus, und ich meine, wir sind halt im Verlagsbereich unterwegs, da bist du automatisch bei Trisolut News Dashboard, weil die einzigen sind, die was haben, oder halt Discover-Auswertung, die machen wir selbst in der absoluten Tiefe, die einfach keiner macht, aber da ist halt auch viele hunderttausend Euro Arbeitsleistung reingeflossen, sonst wäre das nicht da, weil ich da ja das Problem habe, dass ich ja die Kombination, die ich im SEO sonst habe, Keyword-URL-Paar nicht habe, weil ich ja jeden Tag andere URLs habe zu Scholz. Also das dreht sich, auch die Themen drehen sich, auch die spannend sind. Jeden Tag hast du ein komplett neues Set.
Das ist mega spannend, das hast du im Local SEO gar nicht.
Ja, genau.
Das ist alles sehr statisch.
Genau, das ist halt hoch variabel, und wenn dann immer so Leute kommen und sagen, du, wir haben jetzt heute viel, viel weniger als gestern, warum, sage ich, du, warte mal eine Woche.
Dann kann ich es dir vielleicht sagen.
Dann kann ich es dir vielleicht sagen, weil A, habe ich heute noch gar keine Daten hinreichend von Google, und 2 ist so ein Tag bei der Brutalität, weißt du, da gehst du halt so, habe ich heute 5 Millionen Zugriffe und morgen habe ich 3 Millionen, dann habe ich wieder 4 Millionen, dann 2 Millionen, dann, oh, nur 2, wir hätten mal 5, warum? Wahrscheinlich an der Sonne. Also wahrscheinlich. Warte mal, bis es wieder regnet. Ach, jetzt wieder gut.
Weißt du, das ist ja was du tatsächlich beim Local SEO sehen kannst. Ich habe mir irgendwann mal den Scherz erlaubt und habe Wetterdaten auf die Zugriffsdaten gelegt. Aber war ein Klassiker, eine Eisdiele.
Ja, okay.
Und die haben vorletztes Jahr war es, glaube ich, da hat sie mal ein kleines Sommerloch, da war das Wetter nicht ganz so gut. Und haben gesagt, oh, was sollen wir denn tun? Unsere Zugriffszahlen sind zu gering. Und dann habe ich gesagt, ihr habt ja mal aufs Wetter geschaut, was wir da für Pizzelwetter hatten an dem Wochenende. Kein Wunder, dass keiner nach Eisdiele gesucht hat, ja. Das wiederum kann man im Local SEO relativ schnell machen, also gerade bei Geschäften, die aufgesucht werden müssen, bei Indoor-Spielplätzen, bei Outdoor-Aktivitäten, die sind so wetterabhängig, dass man da sehr schön Wetterdaten und Suchanfragen und Zugriffsdaten übereinander packen kann. Also das sind dann unsere abwechslungsreichen Dinge, ansonsten ist alles relativ statisch.
Absolut. So, jetzt hast du noch aufgeschrieben, Backlink-Aufbau. Ist das im lokalen Bereich? Mhm. Also jetzt mal abgesehen von den, natürlich, das ist mein ganzen, wir wollen schon Branchenbücher, aber es zahlt ja auch darauf ein, also so, ja. Kein Thema. Aber darüber hinaus?
Ja. Also auch branchenabhängig. Und da aber wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Also wir wissen ja alle, laut Google-Richtlinien dürfen wir keine Backlinks kaufen. Das schon mal vorweg, wir dürfen ja keine Backlinks kaufen. Wir wissen aber auch alle, dass die Realität anders aussieht, dass wir beim Backlink-Aufbau viel kaufen. Also ja, es ist immens wichtig für die Sichtbarkeit, gerade in einem Bereich, der einen größeren Wettbewerb hat. Es gibt ja so Berufsgruppen, die haben einen größeren Wettbewerb, gibt welche, die haben einen geringeren Wettbewerb. Und da habe ich verschiedene Quellen, die ich anzapfen kann. Also ich kann natürlich Kooperationspartner einfach mal anzapfen und sagen, hey, wir arbeiten sowieso schon zusammen und du sitzt hier um die Ecke und mach mal aber bitte nicht nur das Logo verlinken, sondern so richtig so mit Textlink und so, mit vernünftigen Ankertexten. Und die Ankertexte spielen da tatsächlich eine Rolle. Wir haben gerade im lokalen Bereich haben wir häufig verlinkte Logos, die dann vom Sportverein rübergehen oder vom Unternehmerverband oder von was auch immer. Also wirklich so mit, so wie wir es auch wollen im Backlink-Aufbau, wirklich mit vernünftigen Textlinks arbeiten.
Und dann gehst du dann lieber auf die Seite oder auf das Google My Business Profil?
Ah, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich stärken möchte. Also ich kann direkt aufs Google My Business, also das Google Business Profil raufgehen. Wenn ich da irgendwie merke, oh, ich komme einfach nicht hoch, dann gehe ich aufs Google Business Profil. Und wenn das Google Business Profil aber schon oben ist und ich noch in die organischen Rankings reingehen möchte, dann gehe ich auf die Seite. Also das ist ein schönes Thema, was du ansprichst. Also das
ich da korreliert das, also kann ich mit dem Google Business Profil, wenn das drin ist, zieht es mal den Rest hoch oder umgedreht, wenn ich mit meiner Seite hochkomme, zieht es mal, also korreliert das irgendwie zusammen?
Also, nein.
Aber gefühlt?
Gefühlt, ja. Ja, also gefühlte Wahrnehmung, ja, wobei ich, wir arbeiten in der Regel an beidem.
Ja.
Dann ist immer schwierig zu sagen, ja, die Webseite kommt jetzt hoch, weil das Google Business Profil hochgekommen ist, oder das Google Business Profil kommt hoch, weil die Webseite hochgekommen ist. Wir arbeiten ja in der Regel bei beidem. Das ist so ein bisschen wie die Diskussion, helfen Ads dabei, dass ich auch in der organischen Suche nach oben komme. Ja, ich glaube, ja, sie helfen, weil ich ja dann auch an der Webseite generell arbeite und sich vielleicht das sauberer aufsetze. Und dann entsteht immer schnell das Gerücht, ja, wenn ich in Ads investiere, steigt auch meine organische Sichtbarkeit. Das ja halte ich für nicht, aber egal.
Also ich glaube in den Aussagen von Google auch, dass die Frage ist, also wenn man die so fragt, hat man das Gefühl, wenn du die fragst nach irgendetwas, dass sie davon ausgehen, hat man da was hart gecodet im Algo drin.
Genau.
Und davon gehe ich aus, dass es nichts ist. Aber es gibt halt Wechselwirkungen.
Also richtig.
Beim Ad, wenn ich jetzt wenig Traffic habe, schalte ein Ad auf meine Seite, so hat dann Google erstmal Core Web Vitals, weil die hatten sie vorher gar nicht. So, und die können dann wieder rumfließen. Hatten sie ja sonst nicht, weil die aus dem Chrome kommen. Also wenn kein Besucher, keine Core Web Vitals Werte.
Genau,
und ähnlich. Also so gibt es halt verschiedene Rückkopplungswerte, die jetzt nicht hart, es zahlt drauf ein, aber es kann manche Sachen erst loslaufen, wenn was passiert ist.
Ja, also denke ich auch. Und ich denke, da haben wir auch das Zusammenspiel zwischen dem Google Business Profil und der Webseite, das so wie du sagst, dann können Daten gesammelt werden, wenn über das Google Business Profil raufgeklickt wird. Aber um nochmal auf die Backlinks zurückzukommen, beim Backlink-Aufbau, ist wirklich wichtig, dass ich regionale Backlinks aufbaue. Es bringt relativ wenig, wenn ich wirklich nur an einem Ort bin mit meinem Geschäft, wenn ich mir dann von bundesweit aktiven Websites Links hole. Also das bringt relativ wenig. Ich brauche wirklich diesen regionalen Bezug und ich brauche diesen thematischen Bezug. Wenn ich eine Nageldesignerin bin, bringt es mir nichts, wenn ich einen Link von einer Webseite bekomme, wo über die neueste Tapete gesprochen wird. Mir fällt gerade kein anderes plakatives Beispiel ein.
Also ganz weit weg halt.
Was so ganz weit weg ist. Also es muss schon in einem thematischen Bezug drinstehen. Wenn ich jetzt allerdings ein Filialist bin, oder ein Franchise-Unternehmen habe, wo ich wirklich überall in Deutschland Standorte habe, dann kann es auch sinnvoll in ein großes Magazin, dann kann es auch sinnvoll sein, dass ich in ein großes Magazin gehe, um da meine Hauptdomain zu stärken. Und davon profitieren dann auch wiederum die regionalen Seiten. Aber wenn ich wirklich die rein regionalen Seiten stärken möchte, gehe ich auf regionale Anbieter. Das heißt, wenn ich mit Bloggern und Bloggerinnen zusammenarbeiten möchte, suche ich mir welche, die wirklich sich auf eine Region spezialisiert haben, auch bei Zeitungen, bei Verlagen, also wirklich auf die Regionen dann aufgehen. Wir haben gerade so, mit Verlagswesen kennst du dich noch mehr aus als ich, aber es gibt ja gerade so diese kleinen Mini-Blätter, die man irgendwo in der Region hat, die sind ja auch froh, wenn sie mal vernünftigen Content kriegen. Wenn ich dann was zu sagen habe, kann ich unter Umständen, wenn ich was richtig Gutes zu sagen habe, vielleicht sogar einen Backlink bekommen, ohne dafür zu bezahlen, wenn es denn inhaltlich wertvoll ist, was ich davon mir gebe. Ja, wird immer unwahrscheinlicher, das war früher einfacher.
Die meisten, die ich kenne, machen halt nur Nennung, weil die per se nicht gerne durch die...
Ja, aber auch eine Nennung ist sinnvoll im lokalen Bereich. Ne? Also auch wenn ich keinen Link bekomme, wenn ich in der lokalen Zeitschrift genannt werde, sowohl Off-Page als auch On-Page, habe ich ja trotzdem eine Erwähnung. Und auch diese Erwähnungen werden hier registriert, zumindest wenn sie online stattfinden. Also sitzt ja kein Google-Mitarbeiter da, der eine Off-Page-Zeitung liest, aber solange die Erwähnung online passiert und wenn das oft genug ist in meiner Gegend, dann brauche ich auch nicht zwangsläufig einen Backlink. Das registriert ja Google dann auch, dass ich in einem bestimmten Kontext immer wieder genannt werde.
Sponsoring ist natürlich auch, da ist die Frage, da bist du nicht so ganz themennah, weil es ja nee. Ein Tischtennisverein ist oder so, aber es gibt halt doch viele, die man da...
Ja, du brauchst das Thema Sponsoring.
Also gerade über Mitarbeiter, also wenn man mal Mitarbeiter fragt, in welchen Sportverein, hat man meistens relativ schnell einen Zugang oder so, weil genau. Sportvereinen, sonst was, Vereinswesen, also gerade ein bisschen ländlich, aber selbst hier... Mitarbeiterin von mir spielt regelmäßig Frauen, also vereinsmäßig Frauenfußball. Da sind wir übrigens dran gescheitert. Das war gar nicht einfach nur für mich gedacht. Das ist ja voll lustig, weil die haben auch so einen lustigen, also die heißen irgendwie, also mit so einem lustigen Logo, ein bisschen anarchisch alles und so. Das fand ich so lustig, aber dazu. Und die sind immer am Straucheln mit Zeiten, weil die halt so, und Berlin ist ja jetzt die letzte Stadt, die es eine Profi-Fußballmannschaft hat, das hat der ganze Zeit im Frauenbereich, also egal. Zumindest waren die da Anhängsel, da habe ich gemeint, du, können wir da irgendwie ein bisschen was rüberwerfen? Und das ist ein Problem, ich kann dem Verein spenden, ich kann dir aber nicht sagen, für welchen Fußball.
Ja, du darfst es nicht zielgerichtet machen. Ne?
Genau. Und dann bin ich an der Stelle gedacht, okay, da habe ich dann schon an der Stelle keine Lust mehr gehabt. Aber in kleineren Einheiten als Berlin sind so Sachen ja kleiner und einfacher. Da kannst du, ich meine, das ist so ein Riesenverein. Weißt du, da trausch keinem. So, wenn du immer da bist und sagst du, wir haben einen Handballbereich, wir haben einen Schützenbereich und einen Bogenschützen und irgendwelche Kletterleute. Oder sagst du, ich möchte die Kletterleute Handschlag, dann vertraust du denen in der Regel ja auch. Und da kann man in der Regel mit überschaubaren Summen und gleichzeitig Mitarbeiter ein bisschen glücklich und so und auch viele Win-Wins erreichen.
Ja, das ist so. Wobei auch gerade beim Sponsoring ist unsere Empfehlung ganz klar, versucht es trotzdem irgendwie themennah an eurem Business ranzukriegen. Und irgendwie dann
Fingernägel hat jeder.
Zu bekommen. Bitte?
Ja, Fingernägel hat ja jeder.
Genau, Fingernägel hat ja jeder, ja. Also es ist immer angenehmer, wenn wir eine kleine Verknüpfung haben. Ich meine, eine Verknüpfung kann man auch irgendwie immer herstellen. Ja, wenn ich dann eine Anwaltskanzlei habe, dann ist es eben auch gleichzeitig, keine Ahnung, dass man da eine Kooperation anstrebt, dass erst Beratungsgespräche für Mitglieder günstiger sind. Also was auch immer man da macht. Also ich finde es immer vorteilhafter, wenn man eine Verbindung schaffen kann, wenn man dann über diese Verbindung sowohl auf der Vereins-Homepage, wo der Link gesetzt wird, als auch zum Beispiel in der regionalen Presse, wo man von dieser, wo man diese Verbindung kommuniziert, erläutert wird, warum das so ist und warum dieses Unternehmen diesen Verein unterstützt. Oder diese Institution. Ich meine, es kann ja auch sowas sein wie, man investiert in eine Kindereinrichtung, man investiert in eine Jugendeinrichtung. Also da wird es dann manchmal schwierig, die Kurve zu kriegen, ohne dass es komisch wird. Aber ich finde es immer besser, wenn man versucht, den Kreis zu schließen.
Ja.
Um den Themenzusammenhang wiederum zu bekommen. Wenn ich jetzt nur aus SEO-Sicht drauf gucke, wenn ich natürlich nicht aus SEO-Sicht drauf gucke, sondern nur sage, Mensch, wir haben dann dieses Kinderhaus und wir wollen die Kinder fördern und unterstützen, damit sie später auch berufliche Chancen haben, damit sie tolle Chancen haben, sich zu entwickeln. Das ist eine schöne Geschichte, die man erzählen kann und die man auch erzählen sollte, weil tu Gutes, rede drüber. Aber wenn es immer, also immer, wenn es irgendwie geht, ist es gut, wenn wir die Kurve kriegen zum eigentlichen Kerngeschäft des Unternehmens. Finde ich besser.
Ja, absolut. So, jetzt hat man aber ja festgestellt, was man alles tun kann. Also ich habe am Anfang Recherche, da weiß man, so, da muss ich alles erstmal ordentlich einrichten, aber da habe ich halt Betreuungstätigkeiten. Also irgendwie, wenn man sich mit Link aufbaut, dann darf man das auch nicht auf einen Schlag, sondern das ist eine regelmäßige, die ganze Social-Kommunikation, die man auf den Profilen treiben kann, ist ja eine Regeltätigkeit. Das Reputation Management ist quasi Regeltätigkeit. Wie baust du das dann auf? Hast du so ein Startfee? Und dann sagst du, wir können dann, wenn das fertig ist, also wenn die Grundoptimierung quasi fertig ist, hast du irgendwie so ein Fee für Monitoring, wo das bleibt, plus nochmal, also kann man dann Pakete zusammenknuppeln mit fest, oder sagst du einfach, du Zeit auf 12 Monate und wir gucken, was passiert? Also wir sind auf Letzterem, weil wir sagen einfach, du mach halt und dann guck mal, was passiert, und wenn du uns nicht brauchst, dann ruf einfach nicht mehr an, dann kriegst du auch keine Rechnung.
Melde dich einfach nicht mehr. Geh weg, melde dich nicht mehr.
Ja, wenn Leute keine Probleme haben, brauchen sie nicht anrufen. Also das ist schon, weil wir halt mehr auf dem Beratungsdeck sind. Also ich habe ja nicht, weil die haben ja, also unsere Kunden haben ja Inhouse-SEOs. Und manchmal Abteilungen davon. Verstehst du? Also so, das heißt, die kommen so, wenn sie nicht weiter wissen oder wenn ihre Zeit nicht reicht. So, und das wissen die aber selber oft.
Selten.
So. Oder weil wir halt Datenanalysen machen können in der großen Art und Weise, die sie jetzt noch nicht abbilden können. Das sind so die Sachen. Das heißt, wir wissen vorher gar nicht, was passiert. Deswegen haben wir auch so Sachen mit keiner Abnahme, weil wir einfach nicht beschreiben können. Wir machen jeden Monat das Gleiche. Was du machst, aber ist ja sehr schön. Du weißt ja, natürlich in der Branche, wo viel passiert, muss man mehr machen, in der anderen weniger, aber es sind trotzdem ähnliche, natürlich immer mit bisschen Erfahrung, aber trotzdem kann man das paketieren. Das
ja.
So, und
Ich kann mal so einen typischen Ablauf schildern. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, auch wir machen 12-Monats-Verträge, einfach weil wir mit SEO nicht mit 4 Wochen anfangen brauchen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wir verkaufen mit diesen 12-Monats-Paketen quasi Stundenkontingente. Also je nachdem, wie groß der Kunde ist, wie viel Budget der haben, können es 30 Stunden für 12 Monate sein, können aber auch genauso 1000 Stunden für 12 Monate sein. Also es ist abhängig von der Größe. In der Regel steigen wir erstmal ein mit einer Analyse oder mit einer Aufnahme des Ist-Zustandes. Wenn keine Webseite da ist, müssen wir nicht analysieren. Ne? Das können wir uns dann sparen an der Stelle. Aus dieser Analyse geht ein Maßnahmenkatalog hervor. Und je nachdem, wie viele Stunden, Also wir machen erst die Analyse, bevor wir dem Kunden vorschlagen, was für eine Art von Vertrag er braucht. Ne? Weil wir brauchen ja keinen Vertrag machen, wenn wir noch nicht
wissen. Ist die Analyse bezahlt oder ist das Teil vom
Pre-Sale? Wir lassen uns die Analyse bezahlen.
Okay.
Hier gibt es keine Analyse,
die unbezahlt ist. Also man kann zum Beispiel sagen, wie andere machen das ja auch, und sagen, du, Audit kostet X und danach reden wir weiter, sagst du, Analyse kostet X und dann können wir gemeinsam einen Workshop machen, Maßnahmenplan besprechen.
Genau.
Also es gibt ja Sachen, wo der Kunde auch sagt, nee, das will ich nicht. Also es könnte ja sinnvoll sein, aber will es einfach nicht. Am Ende ist sein Geschäft nicht unseres, wie immer, und dann ist das halt aus dem Maßnahmenplan raus.
Ja, also wir werten die Analysen immer so aus, dass der Kunde auch ohne uns theoretisch weiterlaufen könnte. Das ist auch im Local-Bereich ist das total wichtig, dass der Kunde auch das Gefühl hat, er könnte alleine laufen, wenn er möchte. Also als erstes steht die Analyse, in der Analyse steht ein Katalog von Maßnahmen. So, und je nachdem, in welchem Zustand das ist oder was gemacht werden muss und wie groß der Wettbewerb ist, ergeben sich daraus die folgenden Punkte. Und je nachdem, wie viel Budget der Kunde dann auch zur Verfügung hat, können wir die Maßnahmen mehr oder weniger schnell umsetzen. Also wir priorisieren das immer durch und sagen, okay, bei dir ist das Google Business Profil wichtiger, bei dir ist die Webseite wichtiger, wir brauchen Unterseiten für Leistung und. Und dann wird losgelaufen. Und dann wird das Monat für Monat, wird stückchenweise optimiert. Also wir haben im seltensten Fall lokale Kunden, die sagen, okay, wir machen jetzt alles auf einmal und dann machen wir nur noch Monitoring. Sondern in den meisten Fällen ist es so, dass wir sagen, wir stellen jetzt die Basis her und dann arbeiten wir jeden Monat weiter. Wir machen dann im Monat 2 machen wir diese Leistungsunterseite, im Monat 3 diese Unterseite, im Monat 4 diese. Und immer wenn dann eine Unterseite auf der Webseite fertig ist, wird dasselbe Spiel auf dem Google Business Profil und in den Branchenbuchverzeichnissen gemacht. Und so wird kontinuierlich jeden Monat dran gearbeitet. Und der Kunde kommt dann mit den verschiedenen Keywörtern Stück für Stück dann in die Rankings rein. Also als erstes ist natürlich das Wichtigste dran, es sei denn, der Wettbewerb ist zu groß. Also Versicherungsmakler sind ein schönes Beispiel, Schlüsseldienste sind ein anderes schönes Beispiel. Da muss ich nicht als erstes aufs Fokus-Keyword gehen. Dann nehme ich mir erstmal lieber andere Bereiche raus und gehe erstmal auf die Leistung und zum Schluss erst auf das Fokusthema. Und dann ist es eine monatliche Betreuung da. Und wenn dann die Grundoptimierung erstmal durch ist und wir sagen, okay, jetzt haben wir alle Inhalte erstellt, Ja, dann dann geht es halt weiter. Dann setzen wir uns wieder zusammen, machen ein neues, machen neue Workshops, Meetings, was auch immer. Gucken, sind vielleicht neue Leistungen dazugekommen, sind neue Themen dazugekommen, die wir auf die Webseite noch mit einbinden können, sind andere Themen vielleicht weggebrochen und dann wird Stück für Stück weiter optimiert. In der Regel ist es so, dass spätestens ab dem dritten Jahr der Zusammenarbeit das Budget für den Kunden runtergeschraubt werden kann, dass wir sagen, okay, Basis ist jetzt da, jetzt geht es nur noch in die reine Aufrechterhaltung, gucken, was macht der Wettbewerb, müssen wir andere Dinge tun, dann wird es in der Regel ab dem zweiten, spätestens ab dem dritten Jahr pro Monat dann günstiger. Also je nachdem, wie schnell man im ersten auch vorangekommen ist mit dem zur Verfügung stehenden Budget. Also ja, und das ist aber auch sehr vorhersehbar, was man tut. Außer der Wettbewerb macht lustige Dinge oder es passiert sowas wie Corona oder
ja, okay, klar, das,
das wirft dann schon ein bisschen was durcheinander. Ja. Aber tatsächlich war es bei uns in der Corona-Zeit nicht so, dass uns Kunden weggebrochen sind, sondern dass sie endlich Zeit hatten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und uns mit Arbeit zugeschüttet haben, wo wir irgendwie dann, also ich bin sehr, sehr häufig an meine Belastungsgrenze gestoßen. Ich war ja zu der Zeit noch alleine und habe meine Freelancer-Kooperation gehabt, wo ich dachte, oh, was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade? Entschuldigung, könnt ihr das bitte ein bisschen langsamer machen? Und das wirft dann die Pläne durcheinander, wenn wir solche Sondersituationen haben. Aber ansonsten ist das Local-SEO-Geschäft, ich glaube, das komplette Gegenteil zu dem, was ihr macht. Ihr müsst halt sehr agil und sehr schnell und sehr spontan reagieren. Und wir sind in der Regel so, dass wir sagen, erzähl mal schön ruhig. Ne? Wir sind eher so die Kaltblüter, dann, wenn wir das mal so mit Pferden vergleichen. Wenn ihr so die Araber und die Rennpferde seid, sind wir eher so die Kaltblüter. Und
ja, wir versuchen ja auch die Kette zu halten. Ja. Und die Leute ein bisschen zu beruhigen, weil es nur weil sich Sachen schnell drehen, heißt es nicht, dass man schnell reagieren kann. Also trotzdem versuchen dort auch eher zu beruhigen und ein bisschen
also, was vom Gas zu nehmen. Also was ganz spannend ist, was gerade in der Branche abgeht, ist das ganze Thema mit ChatGPT und Texterstellung und KI und das interessiert die Lokalen gar nicht. Also wir nutzen es tatsächlich für die Google Business Profile teilweise, um da Posting-Ideen auch zu holen. Aber wir haben einfach ganz andere Herausforderungen, ganz andere Themen. Also von unseren Kunden haben mich zwei auf das Thema KI angesprochen. Und das waren Shop-Kunden, nicht unsere Local-Kunden. Also für die ist das natürlich genial, was das Produkttext und sowas angeht. Aber für unsere Local-Kunden, die interessiert das in der Regel nicht. Und wenn, dann aus persönlicher Neugierde, aber nicht aus geschäftlicher Neugierde.
Ja, das ist ja spannend. Ich glaube, das haben wir alle mal irgendwas vergessen im Thema, weil du hast danach noch ein paar Links, die du, glaube ich, mal erzählen kannst, für was die so da sind. Hast du eine ganze Menge mitgebracht?
Ja, genau. Ich kann mal auf die Links ein bisschen eingehen.
Genau.
Also, ich habe einen SEMrush-Link mitgebracht, habe ja eben schon ein bisschen geschwärmt wegen dem Position-Tracking. Das ist ein Promo-Link. Damit können alle Zuhörenden SEMrush einfach mal 2 Wochen kostenfrei testen. Ja, selbstverständlich gibt es dann Support-Mails und ja, selbstverständlich werdet ihr unter Umständen auch angerufen, ob ihr nicht länger dabei bleiben wollt. Meine Empfehlung, legt euch die 2 Wochen Testzeit wirklich so, dass ihr es auch testen könnt. Sonst ist es einfach schade. Ja, genau. Ich glaube, 4 Anläufe gebraucht bei SEMrush, um mir endlich die Zeit zu nehmen, mir das anzugucken. Aber legt euch das wirklich zeitlich so rein, dass ihr euch das Tool nur angucken könnt. Das ist relativ dick und fett. Wir nutzen es, wie gesagt, primär für unsere lokalen Kunden. Dann habe ich noch...
Also wirklich für jeden, der noch nicht in SEMrush drin war, wie vorhin gesagt, die haben mittlerweile einen ganzen Bunch an weiteren Tools, die dann immer extra Kosten verursachen. Aber deswegen ist das Ding, wenn man es aufmacht, erstmal vom Menü her riesig.
Ja.
So. Was man sich auf jeden Fall, was den Kernbereich an ist, ist das ganze Position Tracking, Local Normal. Also da haben die auch gerade komplett neue Oberfläche eingeführt. Lohnt sich auf jeden Fall auch jetzt reinzuschauen, weil die das komplett neu gemacht haben. So gut man es machen kann, wenn man es von außen scrapt in der Ad-Analyse, halbwegs. Also die sind alle eher schlecht als gut, aber von den ganzen, die es ist, weil da haben sie auch mal mit stark angefangen, weil ich am Anfang dabei gehabt, da finde ich diese schon von allen, die da sind, am aussagekräftigsten, muss ich da an der Stelle mal sagen. Und ansonsten kann man sich viele von ihren Tools, die sie sonst noch haben, mal anschauen. Also die haben ja von wegen, wo kommt der Traffic so allgemein von der Webseite her, diese ganzen Integrationen drin von, wie gesagt, Drittzulieferern, aber so die Erstblicke gehen immer, Also macht wirklich Sinn, aber da das so umfangreich ist, guckt, wenn ihr irgendwie so ein regnerisches Wochenende erwischt.
Genau, wird ja jetzt ganz viel kommen. Dann ist noch ein zweiter Semrush-Link drin, und zwar von der Semrush Akademie. Da gibt es einen kostenfreien Local-SEO-Kurs von mir. Also wenn ihr noch nicht so tief drin seid im Thema, aber sagt, Mensch, für uns als Agentur könnte das interessant sein oder für mich als Unternehmen könnte das interessant sein, schaut euch gerne den Local-SEO-Kurs an. Da gibt es auch eine nette Zertifizierung noch dazu. Kostet nichts. Dann gibt es noch, habe ich vorhin auch schon erwähnt, die AFS-Akademie, wenn ihr da auch noch mal ein bisschen vertiefen wollt. Da gibt es auch unter anderem einen Kurs von mir, auch wieder zum Thema Local SEO, aber auch noch ganz viel anderen Online-Marketing-Kram, den man sich da so angucken kann. Also die Dozentenliste liest sich schon ganz gut, muss man
aber
ganz
sagen. Aber muss man da nicht bei der AFS-Akademie zahlen?
Genau. Das ist
nicht kostenlos.
Gell? Also genau, das ist grundsätzlich nicht kostenfrei, sondern das kostet halt. Ne? Also das ist jetzt kein kostenfreies Angebot.
Wie ist das neue Modell? Das ist jetzt nur noch online, oder?
Soweit ich das verstanden habe, ist es nur noch online, und der Martin Brosi hat das so schön formuliert, er hat gesagt, es ist ein Streamingdienst für Weiterbildung. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut auf den Punkt. Also die Kurse werden auch immer wieder aktualisiert. Das ist ja das, was man häufig in unserer Branche hat, dass man nimmt was auf und dann ist schon nicht mehr aktuell, weil der Suchmaschinenbetreiber, für den wir optimieren wollen, denkt auch, nee Mensch, eigentlich wären ja so 420 Zeichen in der Description viel schöner als die wenigen, die wir jetzt gerade haben. Also wir achten aber, also der Plan ist, dass regelmäßig die Videos auch neu aufgenommen werden, sobald Neuerungen da sind, und dass das immer auf dem aktuellsten Stand ist. Aber es ist ein Streamingdienst, der kostet Geld. So. Dann ein dritter Weiterbildungslink, das ist ein Udemy-Link. Ich habe, als Google die Benutzeroberfläche geändert hat, relativ flott meinen Google Business Profil Kurs überarbeitet. Also für alle, die sich noch immer nicht in der Google Business Profil Oberfläche zurechtfinden, bucht euch den Kurs, der kostet nicht viel. Ich glaube, das sind 20 Euro, die da momentan angesetzt sind. Und wenn ihr eine Aktion habt, die ja bei Udemy grundsätzlich immer läuft.
Immer dahingehend ist es doch 12 Stunden Aktion, ist das war doch gestern auch.
Genau, es gibt immer irgendwelche Aktionen, wo es dann besonders günstig ist. Ja, den Advantago-Link packe ich noch rein. Und dann habe ich noch eine nette Spielerei. Das ist Local Falcon, mit denen kann man Heatmaps erstellen. Das ist eine Spielerei, nicht mehr, nicht weniger.
Diese Heatmaps, also eine lokale Heatmap, jetzt nicht für die Webseite oder so.
Genau, eine lokale Heatmap. Also da kann ich bei Semrush im Übrigen auch, die bieten auch diese Heatmap-Funktion an in dem Listing-Management, was sie machen. Aber wenn ich sage, nee, ich will jetzt einfach nur mal so gucken, ohne da jetzt großartig das Listing-Management zu machen, kann ich bei Local Falcon, kann ich reingehen und kann sagen, mein Standort ist am Ort X und ich möchte gerne für Keyword Y wissen, auf welchen Positionen ich in Google Maps ausgespielt werde in einem Umkreis von. Also ich kann den Umkreis definieren, ich kann verschiedene Raster definieren, ich kann, wenn ich das längere Zeit anlege, kann ich mir GIFs erstellen von der Veränderung. Das ist eine nette Spielerei. Die Daten stimmen nicht immer, muss man fairerweise sagen, aber es gerade wenn wir Kundenseiten frisch optimieren und Google Business Profile frisch optimieren, es ist eine schöne Visualisierungsmethode, wenn man das laufen lässt und dann irgendwann so ein GIF erstellt, wo man sagt, guck mal, lieber Kunde, als wir angefangen haben, hast du an deinem Standort diesen hellgrünen Punkt gehabt, drumherum gelb und orange, also weil halt auch da wieder mit Farben gearbeitet wird. Und jetzt, wo wir, keine Ahnung, 6 Monate optimiert haben, hat sich das so und so verändert. Und wenn sich dann so die grüne Bubble immer weiter ausbreitet, ist eine schöne Spielerei. Sehe ich nicht als zwingend erforderlich an, um Optimierungsmaßnahmen durchzuführen, aber Spielerei. Und auch eine kostenpflichtige Spielerei. Also kostet jetzt nicht die Welt, habe die Preise nicht im Kopf, sind irgendwelche Pakete, wo man für die Datenpunkte bezahlt. Aber ich finde das witzig.
Sehr cool.
Muss ja nicht immer alles ernst nehmen. Ich finde es witzig. So.
Super. Nee, dann sind wir durch. Ich bedanke mich sehr. Ich habe auch wirklich ein paar Sachen mitgenommen. Also heute habe ich ist mehrmals an die Umbenennung erinnert, aber ich glaube, das muss noch öfters passieren. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich lange nicht mehr mit Text auseinandergesetzt und was da jetzt neu ist, wie man komplett Neues kennengelernt mit Advantago. War richtig, genau. Und auch ansonsten, wie gesagt, war, glaube ich, spannend. Ich hoffe, dass ihr alle Leute fleißig auf die Links klickt. Weil also wir sind jetzt noch gar nicht so stark reingekommen, wie man das macht, weil da hast du ja die Kurse, das musst du hier nicht erzählen. Und ansonsten freue ich mich, wenn euch das Ganze gefallen hat, auf eure Kommentare, iTunes-Bewertung oder bei sonstigen Podcast-Plattformen, wo ihr seid. Wir sind wieder bei einer Bewertung und natürlich bitten wir darum.
Die sind total wichtig.
Genau, exakt, sind total wichtig und wir kosten ja schon nichts. Dementsprechend kann man das auch gerne tun. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. War wirklich sehr schön und ich hoffe, das wiederholen wir irgendwann mal zu dem nächsten spannenden Thema. Ja, aber ansonsten sehen wir uns ja vielleicht im Juni und da können wir vielleicht gleich auch wieder so einen kleinen Recap aufnehmen, wenn ich mein Aufnahmegerät nicht vergesse.
Unbedingt. Sehr cool. Wenn nicht, bestellen wir schnell online eins direkt am Anfang und dann ist es dann da, bis es losgeht.
Genau, sehr cool. So machen wir das. Supi, dann schön, euch allen. Achso, Entschuldigung.
Ja, wollte nur sagen, schön, dass ich da sein durfte.
Ja, immer, wie gesagt, immer. Cool. Und dann wünschen wir euch allen einen schönen Monat und wir hören uns dann hoffentlich dann mit einer gesundeten Lisa nächsten Monat wieder. Und ich habe auch einen Gast im Kopf, aber der weiß nichts von seinem Glück. Ich hoffe, das klappt dann auch. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO von uns, für euch und jetzt rank well.